Hock Your Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Eishockey-Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen!
Folge 18 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner bringt Altes und Neues. Mit VSV-Legende und Erfolgstrainer Mike Stewart sowie Graz 99er Parker McKay sind ein guter alter Bekannter und ein neuer Liga-Legionär zu Gast. Abgerundet wird das Ganze wie immer mit den Expertisen von Puls 24 Eishockey-Expertin Terry Hornig. Das und noch viel mehr. Jetzt bei Bei wenigen Gästen im Hockey O'Clock Podcast mit Martin Pfanner hat mich die Zusage für ein Interview so gefreut wie bei ihm. Als Spieler eine Legende in der damals Erste Bank Eishockey-Liga, als Trainer am besten Weg auch eine Legende zu werden, hat sich einen sehr, sehr großen Namen vor allem in Deutschland gemacht. Aktuell weiter in Kanada, nimmt sich aber trotzdem Zeit für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Es ist die Legende namens Mike Stewart. Coach Stewart, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Na, danke Martin und danke für die Einladung. Es tut mir immer gut, über das Eishockey zu reden und gratuliere an deinem Podcast und deinen Erfolg.
Coach, wir haben im Vorgespräch ein wenig geplaudert. Es ist das erste Mal seit über 30 Jahren, dass du den Herbst in der kanadischen Heimat verbringst. Wie fühlt sich das an?
Ja, zum ersten Mal seit 1988, damals wir hier in Calgary, wir hatten die Olympiade. Es ist lang her, aber ganz ehrlich, ich meine, wir haben es vorher besprochen, ich genieße die Zeit mit der Familie und hier in Calgary zu sein. Wir haben schon Schnee am Boden, weil in West-Canada es kann relativ früh kalt und kalt werden. Aber nein, es ist richtig schön. Natürlich, ich möchte, ist es mir lieber zu arbeiten zu dürfen, aber in der Zwischenzeit, Zeit mit der Familie und Zeit mit meinem Heimat, es tut mir gut.
Da versuchen wir doch gleich in Medias Res zu gehen. Das letzte Mal, als du als Coach an der Bande gestanden bist, war das mit den Kölner Haien. Am 24. Februar kam die Entlassung, nachdem da ein paar Wochen vorher noch der Rücken gestärkt worden ist. Möchte da dann auch gleich noch genauer drauf eingehen, aber was hat sich zwischen heute und dem 24. Februar ereignet? Wann war die Rückreise nach Kanada?
Das war erst ein paar Wochen später, Anfang März. Und interessanterweise, das ist genau in der ganzen Welt hat sich geändert, weil am 6. März, ich bin hier in Calgary gelandet, und ich glaube vielleicht vier Tage später, auf einmal Erste Bankliga abgesagt, DL abgesagt, Fußball. Und ein paar Tage später als wenn der erste NBA-Spieler Corona-Fall war. Und dann plötzlich hier in Nordamerika war alles zu. Und so schnell ist es eigentlich gegangen. Aber zum Glück, ich war schon zu Hause mit meiner Familie. Und der Rest haben wir ja, ein bisschen Geduld zeigen müssen, wie der Rest der Welt. In Industrie, Wirtschaft, Sport, Politik, alles. Es war schon eine schwierige Zeit. In Nordamerika und in Europa.
Warst du seither wieder mal am Eis oder gab es Nachwuchs-Coaching-Clinics oder dergleichen? Bist du dem Sport in irgendeiner Art und Weise bisher treu geblieben, diesen komischen Sommer, Herbst hindurch?
Na, alles war zu hier in Nordamerika. Erst Ende August, wir haben die Eishallen sind wieder offen geworden. Und mein Sohn ist ein Junior Player, spielt in der Jugendliga, Juniorliga hier in Kanada. Und sie hatte so ein Conditioning Camp. Da ein paar Profispieler, ein paar Juniorspieler. Aber das war nur zwei Wochen. Und seitdem ist es hin und her gegangen, wie offen zu, mit Zuschauer für Nachwuchs, Eishockey oder Volleyball oder Basketball, was auch immer. Ich bin einfach happy. Ich habe zwei Töchter mit 15 und 16, die sind wieder in der Schule, was eigentlich gut ist, aber viele Protokolle, sehr streng. So das Leben bewegt sich, aber es ist nicht wie vorher. So, es ist noch immer relativ strikt.
Kommen wir zum 24. Februar, der Tag, an dem du von den Kölner Haien freigestellt worden bist. Wie und wo hat dich die Nachricht erreicht, dass du nicht einmal eine volle Saison in Köln die Chance bekommst?
Ja, ich meine, letzte Saison war schon schwierig. Und ganz ehrlich, Martin, es war verrückt. Wir am Anfang der Saison in unserer Stadt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten Verletzungsprobleme am Anfang der Saison. Erste 10 Spiele waren ein bisschen holprig. Ich glaube, wir haben 7-mal gepunktet, aber auf der Tabelle sind wir nicht gut gestanden. Dann müssen wir wieder gesund werden. Und dann 2 Monate lang, wir waren die beste Mannschaft der Liga. Durch November und Dezember, wir haben nur 2-mal in der regulären Zeit verloren. Und dann 1. Jänner ist auf uns gelandet und wir haben nicht mehr gewonnen. In der Profi-Eishockey-Geschäft, das ist beinhart. Und wir haben so einen schlechten Lauf gehabt, dass ich meine, der Kölner Haie, die haben Geduld gezeigt und wir haben mir selber gesagt, sogar bei der Entlassung, Mike, wir haben kein Coaching-Problem, es ist einfach das Eishockey-Geschäft. So, war ich enttäuscht? Ja, natürlich. War ich schon ein bisschen wütend auch? Ja, natürlich. Aber unser Business ist beinhart. So, es ist wie es ist und ich warte auf die nächste Herausforderung.
Das Coaching-Business ist natürlich ein Wins-and-Losses-Business, aber wenn man die Timeline ein wenig weiterspannt, dieses Wechselbad der Gefühle, dieses unfassbare Jahr, das du mit Augsburg hingelegt hast, dann dieses ganz knappe Ausscheiden im Semifinale, dann das oder eines der Hochämter, eines der wichtigsten Coaching-Ämter in Köln bekommen, um dann ein paar Monate später die Segel streichen zu müssen. Wie hast du das versucht zu verarbeiten, dieses emotionale Auf und Ab?
Als Mensch und als Trainer, du musst immer Good and the Bad mitnehmen und was daraus lernen. Und so in der Zwischenzeit, meine Hoffnung ist immer, besser zurückzukommen. Und das ist noch ein Erfolg oder noch ein Misserfolg. Und in der Zwischenzeit, ich hab Zeit genug gehabt, um zu reflektieren, was hätte ich besser machen können, was war gut, was war nicht so gut. Und ich muss das mitnehmen. Und weil im Eishockey ist es nie langweilig, weil jeden Tag kommt was Neues auf dich zu. Du hast 25 verschiedene Persönlichkeiten. Als Trainer, du hast auch dein Management, dein Co-Trainer. Es ist nicht nur Training, Spiel. Die Zeit als Trainer, was man in der Eishalle verbringen muss, das ist abnormal, sage ich halt. Aber um deinen Job richtig zu machen, du musst einfach die Zeit investieren. Und dadurch lernst du einen Haufen, lernst du verdammt viel auch. So, ja, ich meine, der nächste Job oder Platz, hoffentlich, ich meine, wir können das später besprechen, aber in der Zwischenzeit ist es einfach cool zu bleiben, nicht zu hoch, not too high, not too low und einfach das hoffentlich besser machen in der Zukunft, weil, wie gesagt, du musst immer lernen, du kannst nie als Trainer durchstehen und glauben, dass du kennst dich total aus und ich meine, I know everything. Das ist die falsche Mentalität.
Ich würde ganz gerne mit dir auch über das Trainerbusiness im Allgemeinen sprechen und auch deine Erfahrungen. Habe allerdings einen prominenten Redner in den Podcast mitgebracht. Ich habe ihm nämlich die Frage gestellt, ab welchem Zeitpunkt oder wann er gewusst hat, dass du ein exzellenter Coach werden wirst. Es ist niemand geringerer als Greg Holtz. Lass uns mal gemeinsam reinhören.
Okay, Martin, Mike Stewart. Mike Stewart war mein Kapitän in Villach for 6 years. Mike war, first round pick New York Rangers. War ein guter, tough Spieler, good fighter, good. Aber war ein guter Spieler. Aber noch besser in der Kabine, war super. He was an echter Kapitän. Und ich weiß immer, wenn die Mannschaft war ein bisschen schlumpig oder ich habe zwischen ein Drittel jemand angreifen musste für eine wichtige Gründe, ob es recht war oder nicht, Ich komme in die Kabine und dort sitzt Mike Stewart, genau wo ich reinkomme. So, das erste Gesicht, was ich sehe, ist Mike Stewart. Neben ihm ist Peraska. Der X2 ist der Blaubeard Painter. Aber dort ist Mike Stewart. Und oft habe ich gesagt, auch wenn Monk Mollis, er hat es nicht verdient, I would say like this in English, Mike, what the fuck was that? And he goes, Holtze, what are you talking about? I said, the fuck how you played? Was war das für eine Leistung? And er hat mich angeschaut, so böse. I said, are you freaking kidding me? You have been saying super spielen and so spielst du? The Kabine war so leise. So leise. Aber, was was ich gemacht hat? I said, Stu, whatever you're thinking, don't say it. And then I look over to the right and I point, what are you looking at? It's sitting there. Es war ganz leise. Aber weißt du, was gemacht hat? Ist am Eis gegangen und noch besser gespielt. War böse mit mir. War grantig. Und hat noch besser gespielt. So, und was sagen die anderen Spieler? Holy Jesus. So, hat das gut angenommen. Ich glaube noch hier. Und ich habe gewusst, hat etwas. Trainer, wie wir redet, he would be a good coach. Und ich habe mit Mike noch geredet, noch ein paar Jahre. Was ich Kontakt als Trainer. Und hat ein bisschen verstanden, warum ich verschiedene Sachen gemacht habe. Jetzt ist er Trainer, ich sage, Holtze, now I remember why you did some things. Ob es ein harter Training war, hey, wir haben viermal gewonnen, hey, und auf einmal Training ist harder, what the hell? Hat gesehen, wie ich gedankt habe als Trainer, und hat das ein bisschen gelernt. This is the Lernphase, vom Spieler zu Trainer. Aber Mike was great for, als Kapitän, sicher ein Top-Trainer. Und er wird eine lange Karriere haben, sicher.
Das ist immer der Zeitpunkt im Podcast, wo es ein ganz klein wenig bereut, dass es kein Videopodcast ist. Es war sehr viel Grinsen, es war sehr viel Nicken auf der anderen Seite des Atlantiks vorhanden. Sehr, sehr coole Ausführung auch von Greg Holtze, der eben sehr früh offenbar das Trainertalent in dir erkannt hat. War dir während der Spielerkarriere auch schon klar, dass es irgendwann in Richtung Head Coach Ansinnen oder Head Coach Dasein gehen wird?
Nein, nicht wirklich. Ich meine, Holtze, das war echt cool, weil Holtze, wenn ich zurückgehe, ich meine, wir hatten Holtze in Villach 5 Jahre lang als Trainer und er war immer, du weißt, wie viel Energie er hat und er hat so eine Leidenschaft für das Eishockey. Wir waren immer bereit, wir waren immer pumped up. Das Training war hart, aber es war interessant, weil er war, ist auch nicht fair, weil als Trainer, das ist oft falsch. Fair behandelt jeden gleich. Das stimmt nicht. Aber mit Holtze, es war wurscht, ob du ein 17-jähriger Juniorspieler war, der bei uns gespielt hat, oder Hobby Hornberger oder Markus Peitner oder Kerschbaumer, egal. Accountability, das ist schwer zu übersetzen auf Deutsch, aber er muss verantwortlich sein. Verantwortlich für deine Leistung, für deine Einstellung. Und Holtze, ich muss sagen, er war einer von den besten, weil er war immer bereit. Und das ist ansteckend, seine Energie und seine Bereitschaft. Und unsere Mannschaft hat schon profitiert dadurch. Aber für mich persönlich, ganz ehrlich, meine aktiven Spielerkarriere war vorbei. Ich war mir nicht sicher, was ich machen wollte. Und ich habe die Möglichkeit in Villach bekommen, als Co-Trainer auf der Bank zu stehen. Und es war vielleicht 5 Monate später. Head Coach, Trainer war entlassen. Ich habe das Kommando genommen. Und es war learn by doing. Wirklich. Aber dadurch habe ich einen Geschmack bekommen fürs Trainergeschäft. Es war nicht leicht und ich habe Fehler gemacht und dann ist es besser gemacht. Aber letztendlich, das ist die allererste Saison in Villach. Wir sind, ich glaube, in Semifinale sind wir ausgeschieden. Aber im Laufe der Zeit, meine Leidenschaft ist noch stärker geworden, nicht weniger. Und wie man mit Menschen umgeht, das steht eigentlich Martin auf der ersten Stelle. Weil ich sage immer, das reines Eishockey, das ist vielleicht 20% von meinem Job. Der Rest ist People Management. Es gibt immer Probleme, on ice, off ice, Leistung ist nicht so gut, vielleicht Kind ist krank, Verletzungen, und dann musst du deinen eigenen Co-Trainer und Betreuer und Physios und alles musst du auch managen. So das nimmt eigentlich mehr Zeit als rein Training, Eishockey-System, Powerplay, Penalty-Killing. Der Rest ist eigentlich People Management und deswegen ist es nie langweilig, weil wir als Menschen wissen kompliziert. Aber im Laufe der Zeit ist es, viele Leute fragen noch immer, warum und wie, wenn es gibt so viel Druck, es gibt so viel Stress. Ja, the highs are really high, the lows are really low und du weißt, dass du am Leben bist, wenn du als Trainer arbeitest.
Ich möchte noch ein ganz klein wenig vorher ansetzen. Du beendest deine aktive Karriere und ehe du dich versiehst, stehst du auf einmal auf der anderen Seite und bist Trainer von Spielern, mit denen du vorher noch zusammengespielt hast. Wie war dieser Aspekt dann auf einmal nicht mehr der good old buddy zu sein, sondern auf einmal der Teacher?
Das war schwierig. Das war schwierig, aber letztendlich, wenn ich gezeigt habe, dass ich mein Spieler respektiert und andersrum, die haben mir auf mich zugehört. Dann ja, es hat funktioniert. War es leicht? Nein, weil ich meine alleine ein Gerhard Unterlugauer. Ich bin vielleicht 5 Minuten älter als Lugi. Aber dann über Nacht, er ist nicht mehr mein Teammate, der ist mein Powerplay-Verteidiger. Und das war schon schwer. Ich meine, das ist vielleicht der beste Beispiel, weil unsere Söhne sind noch immer gut befreundet. Unsere Frauen sind gut befreundet, aber auf einmal, ich bin der Boss. Und Lugi nur als ein Beispiel von vielen. Das war ab und zu, es war ein bisschen kompliziert, aber im Großen und Ganzen, es war kein Thema, zum Glück. Und auch dazu, wir haben Umbruch ist wahrscheinlich falsch, aber wir hatten viele neue Spiele im Team gehabt. So, wir hatten unsere Stammspieler noch im Team gehabt, aber viele neue und im Laufe der Zeit, diese echte Verbindung zwischen Teammates gab es nicht mehr. So. Aber du hast recht, ich meine, das war schwer genug, das stimmt. Vor allem in deinem allerersten Coaching-Job. Es war like ein bisschen extra Arbeit, was man nicht unbedingt gebraucht hätte.
Und vor allem, du hast es angesprochen, dieses Learning on the Job. Jetzt wirst du mal als Assistant Coach ins kalte Wasser geschmissen und dann wird Johann Strömwald, sind wir wieder beim Wins and Losses Business, kurz vor den Playoffs, rausgeworfen. Und auch da wirst du dann als Head Coach ins kalte Wasser geschmissen. Es gab ging im Viertelfinale gegen damals die Lewis Blackwings Linz und dann im Finale gleich oder im Halbfinale gleich im Derby gegen den KAC. Auch da wieder, beschreib mal diese Gefühlswelt, binnen eines halben Jahres irgendwie die Karriereleiter hochgestoßen zu werden.
Das war für mich interessant, weil ich hätte nie gedacht, dass über Nacht von Co-Trainer als Trainer zu arbeiten, hey, das ist eine andere Welt. Und verstehen mich falsch, Co-Trainer, Assistant Coaches sind enorm wichtig, die machen Haufen Arbeit, aber wenn du da stehst und du trägst die ganze Verantwortung als Trainer. Punkt. Und das war schon stressig. Und das hätte ich nie wirklich gedacht. Und dann, wie du sagst, wir hatten einen guten Lauf am Ende der Saison gehabt und dann gegen Linz im Viertelfinale gewonnen und dann auf einmal gegen Klagenfurt. Erzfeind. Rivalität ohne Ende seit Jahrzehnten. Und es ist hin und her gegangen. Er weiß, dass es verdammt knapp war. Wer war damals Goalie in Klagenfurt? Der war bombastisch.
Andy Kyoto.
Ja, danke. Der war bombastisch gut. Wir hatten Spiele, wo Torchancen waren 40-20 für uns und wir haben verloren. Ich meine, verstehe mich falsch. Klagenfurt hat eine super Mannschaft gehabt. Aber unser Goalie war sehr gut damals. Aber ich werde nie vergessen, wie stark er war und wie frustrierend das war. Weil wir wollten natürlich, ich meine, du wirst immer gewinnen, aber vor allem gegen Klagenfurt, wenn du für den VSV spielst oder arbeitest. Und Und so, es war, aber wie gesagt, ich meine, die Eishallen waren voll, überlege mal, Derby-Zeit in Kärnten, Klagenfurt, Villach, hin und her, das war schon geil, obwohl wir verloren haben. Das sind im Nachhinein, wenn ich zurückdenke, das war, ich meine, richtig, richtig cool.
Vor allem die Serie ist zwar mit 4-1 ausgegangen, ich glaube, Villach hat sogar das erste Spiel in Klagenfurt gleich einmal gebreakt. Die Spiele waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber deutlich, deutlich knapper, als es die Serie dann suggeriert. Nichtsdestotrotz geht es für dich in die erste Offseason als Trainer. Gab es für dich oder als Headcoach, gab es für dich einen Moment, wo du dann mal innehalten konntest, um zu verarbeiten, was alles in nur einem Jahr passiert ist?
Uff, nicht wirklich, weil, aber ich als Mensch, ich mache einfach. Ich lerne, learn as I go, aber, und du musst immer zurück schauen, okay, wie war das, wie war Vorbereitung? Ich meine, wenn man denkt über die Logistik, was in eine Eishockey-Saison geht, wie ein Profi-Club, es ist schon verdammt viel Arbeit. Und so, wir haben das einfach Step by Step, Schritt für Schritt genommen und ein paar Neuigkeiten. Wir hatten neue Co-Trainers, neue Conditioning-Coach damals, Ex-Teammates von mir, super Leute, die sind noch immer beste Top-Freunde von mir. Und es ist ein Ginky Lanzinger, ein Peter Florianschitz, Kirschbaumer war schon Tormann-Trainer. Und dann im Sommer, das war der nächste Step, weil als Trainer, du bist involviert in der Verpflichtung von Spielern auch. Und das war mir neu. Aber zum Glück, Joe Meehan hat mir geholfen und wir sind zurückgekommen und hatten einen grottenschlechten Start erwischt. Ich glaube, in den ersten 9 Partien, wir haben nur 2-mal gewonnen. Ein paar Spieler sind ausgetauscht worden. Und dann, wir hatten einer von den besten von Punkten her. Wir waren richtig gut drauf. Aber letztendlich, der Top 6 haben wir verpasst, glaube ich, mit einem Punkt. Und dann, es war wie Playoffs. Und wenn ich jetzt, ich bin seit langem in Deutschland jetzt, aber wenn ich schaue, damals die erste Bankliga an und die Top 6 Mannschaften, die spielen hin und her. Und das ist schön und gut, aber es ist verdammt schwer, motiviert zu bleiben. Aber die Mannschaften von 7-10, das ist Playoffs. Und es ist Druck und Stress. Und was es bedeutet, in den Playoffs zu kommen, das bedeutet verdammt viel finanziell für die Spieler, für Trainer, für Fans, alles drum und dran. So, und dann ein bisschen ausgeschieden. Ich glaube, wir waren punktgleich, Martin. Wir waren punktgleich mit Znojmo und vielleicht Wien. Und ich glaube, das war der Tordifferenz, hat alle letzte Unterschied ausgemacht. Und dann auf einmal nicht im Bild kommen, das war brutal.
Ich komme zu dieser Partie und zu diesem entscheidenden Abend dann noch, weil ich den auch in meiner Funktion als Redakteur und Kommentator damals mitverfolgen durfte, habe aber noch eine andere Frage, und du hast es auch schon angedeutet, und ich finde, dass das Wort Umbruch war nicht mal so falsch gewählt, weil in Villach auch mit dir das quasi Ende oder Karriereende einiger Legenden eingeläutet worden ist oder sich abgezeichnet hat, unter anderem Kromp, Lanzinger, Prohaska, Stewart. Also es war personell auf jeden Fall eine andere Mannschaft, und du hast auch gesagt, es war schon irgendwie zu spüren, dass es nicht mehr ganz diese Einheit ist, wie vielleicht noch irgendwie ein paar Jahre davor. Wie hast du das festgemacht oder woran hast du das erkannt?
Ja, guter Punkt. Ich meine, die Entwicklung von dem VSV, sage ich halt, auf einmal, wir haben ein neues Gesicht gehabt, von Trainerstab her, von Management auch. Und wir wollten unbedingt das gut machen, sozusagen. Wir wollten direkt von Anfang an Erfolg haben. Das war nicht der Fall. Das war überhaupt nicht der Fall. Wir werden nie vergessen, weil ich habe damals mit Larry Harris und Holsti sogar ein paar, sorry, Mentors von mir kontaktiert, weil es war so frustrierend, weil nach uns der schlechte Start, wir haben gutes Eishockey gespielt, wir haben Eishockeyspiele gewonnen. Und ich werde nie vergessen, wir waren von in Penalty Killing, wir waren Nummer 1. Sogar im Powerplay, wir waren Nummer 4 der Liga. Wir hatten die beste Goals Against in der ganzen Liga. Starkbaum hat bombastisch gespielt. Unser Team Defense war sehr gut, aber 5 gegen 5 geschossene Tore, wir waren Letzte oder Vorletzte. Und wir haben einen Haufen Partien mit 2-1 oder 3-2 gewinnen müssen und, oder 1-0 oder verloren 2-1, was auch immer. Und das war Stress. Das hat den Jungs, weil nach unserem schlechten Start, es hat die ganze Mannschaft, Trainer und Mannschaft sofort unter Druck gesetzt. So, es war eine lange, harte Saison, obwohl wir eigentlich teilweise sehr gutes Eishockey gespielt haben. Letztendlich, es war zu wenig, weil wir sind nicht in den Playoffs gekommen. Und dann, es war, wie gesagt, das war, ich habe schnell gelernt. Es ist Result Industry, Ergebnis Industry. Und nicht in den Playoffs kommen, weg, und ich habe meinen nächsten Job suchen müssen.
Ich möchte noch ganz kurz zur Offseason kommen, zu deiner ersten als Head Coach im Sommer 2011. Du bist das erste Mal auch involviert, Spieler zu verpflichten. Du kennst all die Werte, und ich persönlich finde Accountability, das wird sehr oft als Floskel ausgelegt, aber mir persönlich ist das einer der wichtigsten Werte auch in meinem Team. Wer nicht Fehler eingestehen kann, der wird das wahrscheinlich dann irgendwie auch sein Leben lang nicht mehr lernen wollen. Jedenfalls, du hast dieses Wertekorsett und Werteset, das du über deine Karriere auch für dich angelegt hast. Und auf einmal befindest du dich auf einem unübersichtlichen Markt, wo du Spieler für deine Mannschaft auswählen musst. Wie hast du das angelegt? Wie hast du das getan?
Aber das war auch learning by doing. Und wir hatten so einen Consensus, keine offizielle Committee. Aber wir haben über fast alles reden müssen, weil ich war nagelneu, ohne Erfahrung. Und das war schon stressig, weil wir haben vorher, das ist ein bisschen lang gesprochen, es ist im Sommer und im Nachhinein, vor allem in Augsburg, war Sportdirektor und Head Coach. Und ich verbringe so viel Zeit im Sommer hier am Schreibtisch. Und damals, ich habe es nicht gewusst, wie intelligent und wie hart du arbeiten musst, um die Möglichkeit, einen Fehler zu machen, zu minimieren. Weil nichts ist fix. Weißt, du kannst immer einen Nebengriff haben oder was auch immer. Aber das war ein Teil von meinem Studium sozusagen oder meiner Ausbildung. Und wir hatten damals ein paar Fehler gemacht und im Nachhinein, wir haben es korrigieren müssen während der Saison mit ein paar neuen Spielern. Und dann, wir haben best gespielt, aber das ist vor allem in den Top-Profi-Ligen, DL, EBL, NLA, was auch immer. Es ist so verdammt eng. Die Ligen sind so ausgeglichen. Du kannst es dir nicht leisten oder leiden, einen Fehlstart zu haben, wegen deinem Arbeit im Sommer. Es kann immer passieren, verstehe mich falsch. Aber leider in meiner ersten Saison als Cheftrainer in Villach, es hat uns erwischt.
Jetzt bist du in Villach als Spieler zur Ikone avanciert. Und nach der ersten Saison, in der die Playoffs nicht erreicht werden, das war damals historisch in Villach, keine Frage, wirst du trotzdem vor die Tür gesetzt. Hättest du dir auch in Anbetracht dessen, was du dem Club gegeben hast, eine zweite Chance erwartet? Oder war das für dich okay?
Vergangenheit ist Vergangenheit. Antwort ist ja. War letztendlich weiß von meinen Spielern damals, die haben anerkannt, dass sie einen guten Job gemacht haben. Aber Martin, wie gesagt, und das habe ich mehrmals gesehen, jetzt zweimal erlebt, Eishockey-Business ist nicht für schwache Nerven. Du musst einfach, du machst dich eine Entscheidung, im Eishockey zu arbeiten. Du musst damit rechnen, dass irgendwann einmal wirst deinen Job verlieren. Ist einfach so. Und du hoffst wenigstens, dass du die nächste Chance bekommst. Und das weißt du, weil es gibt immer diese Ausnahmensaison. Weil und das war schwer für mich zu akzeptieren. Du kannst, ich meine, rund ums Eishockey, Scotty Bowman, top, ich meine, es gibt einen Haufen super, super Trainer, die schlechte Mannschaften haben. Als Trainer, du kannst keine Tore schießen. Du machst deinen Plan, du hoffst, dass es auch richtig ausgeführt wird. Und andersrum, es gibt Trainer, die, sage ich halt, die nur okay sind, die Top-Mannschaften haben und du kannst einen Haufen Eishockey-Partien gewinnen. So, es ist unfair, aber es ist, wie es ist, Martin. kannst nichts machen. Es ist einfach zu akzeptieren.
Wie war das denn noch im Sommer 2012 zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt auf Jobsuche und Wohnungssuche zu gehen? Wie lange hat es gedauert, bis du dich vollends darauf stützen und stürzen konntest?
Ja, sehr gute Frage. Das war stressig, weil ganz ehrlich, mein Resume war so groß. 1,5 Saison als Cheftrainer. Und wie gesagt, 4 Monate als Co-Trainer. Ich habe ein paar Interviews in Italien gehabt und dann hatte ich einen Anruf aus Bremerhaven gekriegt von Alfred Pry. Ich habe erst schauen müssen, wo eigentlich Bremerhaven liegt, weil ich wusste es nicht. Und ich bin hochgeflogen für ein Interview mit dem Management-Team in Bremerhaven. Und ich glaube, es ist relativ schnell gegangen. Ich würde sagen, vielleicht 2 oder 3 Tage später, ich habe ein Angebot bekommen. Und ich war mit meinem Freund Darcy Wurenka, den kennst du noch, gell, von seiner Zeit in Wien. Wir haben
Sir Darcy.
Sir Darcy, ja, genau. Aber den kenne ich lang genug. Sir Darcy, das geht bei mir nicht. Weil wir haben eigentlich 1992 haben wir zusammen gewohnt in Binghamton, New York. Wir haben zusammen gespielt dort ein Jahr her und wir kennen uns seit immer und ewig. Und ich bin raus aus Wien geflogen nach Bremerhaven und dann zurück. Und ich habe ein paar Tage mit ihm und seiner Frau in Wien verbracht. Und dort haben wir unser Hin und Her gehabt mit Bremerhaven zwischen Alfred und ich wegen dem Angebot. Und dann, bang, ich war ein neuer Cheftrainer in Bremerhaven und das war der nächste Kapitel für... Und ich, ganz ehrlich, ich war relieved.
Erleichtert.
Ganz ehrlich, ich war richtig erleichtert, weil, wie gesagt, mein Resume war verdammt klein. Ich hatte nicht einen Haufen Erfahrung, aber Alfred Pry und Hauke Hasselbring haben mir eine nächste Chance gegeben und ich werde es nie vergessen, weil es war nicht ohne Risiko für Bremerhaven. Junge Trainer, wenig Erfahrung, aber die haben etwas gesehen, was denen getaugt hat und ja, der Rest, ich habe 3 schöne Saisonen in Bremerhaven gehabt.
Bevor wir zur nächsten Frage kommen, muss ich eine Sache festhalten. Das ist ein bilingualer Podcast. Die allermeisten Hörerinnen und Hörer, auch den Rückmeldungen nachzuurteilen, sind des Englischen mehr als nur mächtig. Also solltest du mal Probleme haben, das richtige Wort zu finden. Englisch total okay. Und es ehrt dich sehr. Da komme ich später dann auch noch darauf zurück, dass du versuchst, so viel wie möglich im doch Deutschen zu halten. Was mich interessieren würde, ist dieser Bewerbungsprozess. Wie funktioniert das? Du kommst zum Board hin und präsentiert Coach Mike Stewart dann seine Bewerbungsmappe oder ist es einfach nur ein Jobinterview? Man versucht sie mal ein bisschen kennenzulernen, geht essen und versucht sie so get the feel for each other. Wie muss man sich das vorstellen?
Das war wie in einem Boardroom. Das war wie in der Businesswelt. Wirklich. Zusammengesessen in einem Boardroom, ein Besprechungsraum. Ich war ganz alleine, sehr klar. 6 Leute aus Bremerhaven, von Hauptsponsor, Präsident, Geschäftsführer, was noch? Advisors, Berater und 6 bestandenen Businessleute, Eishockeyleute und ich. Und es war ganz, ganz angenehm, war es nicht. Und für mich, es war neu. Ich hatte ein paar in Italien, wie gesagt, aber man hat gespürt, dass von der Professionalität her in Bremerhaven, obwohl es in der DL2 war, aber ich sage dir eins, wie die arbeiten in der zweiten Liga, in der DL2, es ist, ich sage Chapeau, weil es ist, die machen einen super Job von oben bis unten. Und es war ein Business Meeting und ich war gegrillt, glaube ich, 3,5 Stunden lang. Und dann danach sind wir zusammen essen gegangen. Und sie wollten ein bisschen von Mensch sehen und lernen und hören und über meine Familie gesprochen. Und damals, meine Kinder waren verdammt klein und die fanden es interessant. Alfred war, das ist etwas später, aber ich habe diese Vorträge gehalten. Vier Sponsoren oder was auch immer, gerade vor Spielbeginn, ein paar Stunden vor Spielbeginn. Und sein Lieblingsding war, ja, ganz ehrlich, wir haben ein echte Kanadier nicht leisten können, so ich habe einen Austro-Kanadier verpflichtet als Head Coach. Und das hat gepasst. Na, Alfred war ein Highlight. Und die Zeit war super. Und einfach zu sehen, wie man, und das war der nächste Schritt von Professionalität im Eishockey für mich, einfach zu sehen, wie diesen Club in Bremerhaven tickt, wie es im Hintergrund gearbeitet wird. Was und Rückhalt von Alfred und Hauke werde ich nie vergessen. Wir hatten unsere Ups und Downs und ich war noch jung, aber die haben mir eine Chance gegeben, um einfach mein Stil zu festzustellen, mehr oder weniger. Und es war Learning by Doing, aber wir hatten gute Mannschaften zusammen gebastelt und Jahr zu Jahr, wir sind besser geworden und man hat die Entwicklung gesehen. Und deswegen, ich meine, die Zusammenarbeit mit Bremerhaven und ich, es hat Hand und Fuß. Wirklich, weil, ja, ich meine, wenn man denkt, die waren alle Letzte, bevor ich nach Bremerhaven gekommen sind, die waren alle Letzte in der zweiten Liga. Wir hatten Glück gehabt, dass wir sind in der DL2 geblieben, auf dem grünen Tisch. Und neue Mannschaft von oben bis unten zusammengebracht. Und ja, der Rest ist Geschichte, weil es war, wie gesagt, wir haben Erfolg gehabt.
Ich möchte noch ein letztes Mal zu diesem Boardroom zurückkommen. Inwieweit musstest du Spielphilosophie und alles, was damit zusammenhängt, schon darlegen? Wie ist dieses Gespräch verlaufen?
Das steht auf der ersten Stelle. Die wollten wissen, wie ich Eishockey sehe, was für ein Stil, was für Systeme, weil die sind Eishockey-Leute, gell? Die haben ein gewisses Spielverständnis auch, nicht nur Business-Leute. Und so meine Philosophie, aber was auch wichtig war, ist, die wollten hören, dass sie könnte in einen Off-Ice-Kraftraum-Einheit führen. Weil in Bremerhaven, ich war ganz alleine. Kein Co-Trainer, kein Conditioning-Coach. Ich war ganz alleine und ich habe alles von oben bis unten kontrollieren müssen. Was mir geholfen hat. Ich habe viel gelernt und sie sagt, ja, das kann ich. Wir wollten den Job unbedingt haben. Und Philosophie, das steht auf der ersten Stelle. Und die wollten unbedingt wissen, wie ich sehe die Verbindung zwischen Trainer und Spieler sehe. Weil das ist auch, das haben wir vorher besprochen, wie man mit Menschen umgeht, das ist eigentlich enorm wichtig als Trainer.
Nachdem du ja kein Kind von Traurigkeit warst, eine andere Person, die ebenfalls kein Kind von Traurigkeit war, gefragt, ob man mir dabei helfen könnte, Mike Stewart ein wenig zu charakterisieren. Der ist dieser Aufforderung auch gerne nachgekommen und Daniel Welser hat mir Folgendes übermittelt, das ich dir gerne vorspielen würde, um dann mit dir darüber zu sprechen.
Ja, aus Iron Mike Stewart, dem Kanadier, wurde ein Österreicher, ein Michael Stewart, der für das österreichische Nationalteam unter anderem gespielt hat, wo ich ihn auch kennenlernen durfte in den Camps und auch bei den Weltmeisterschaften. Ein Mann mit großem Herz, ein Ledertyp schlechthin. Er war sich für nichts zu schade, er hat immer 100% gegeben und warst du sein Mitspieler, konntest du dich auf ihn 100% verlassen und eben auch, wenn die Meisterschaft angegangen ist und du gegen ihn gespielt hast, war ein beinharter Hund und hat alles gegeben für sein eigenes Team. Und der Mike war ein gerader Michel, also der hat seine Meinung dir ins Gesicht gesagt, er hat seine Prinzipien verfolgt und die hat er nicht nur als Spieler verfolgt, sondern auch jetzt als Trainer und deswegen hat er auch so großen Erfolg. Aber der Mike war ein Import, die es eigentlich in Österreich sehr selten gibt, die sehr interessiert waren an der österreichischen Sprache, an der deutschen Sprache. Er hat einen richtigen Kärntner Dialekt gelernt. Der Gerd Prohaska hat ihn jeden Tag mit neuen Wörtern gefüttert. Er war interessiert an der Kultur, an den Menschen an sich. Und deswegen war er auch so beliebt bei den Fans. Und auch auf Club-Ebene, also jedes, egal was er für ein Trikot getragen hat, sein Herz hat für diesen Club geschlagen. Und er war ein super Typ. Also ich wünsche ihm weiterhin alles Gute.
Na cool, für you und Danny. Ich meine, wir hatten unsere Zweikämpfe gehabt. Und der war geradlinig und beinhart. Aber das ist ja das im Eishockey. Ich meine, sogar für einen Daniel Welser in Klagenfurt, wenn ich in Villach war, dann auf einmal, ich habe meine Stadtbürgerschaft bekommen. Wir haben zusammen im Nationalteam gespielt. Und der ist ein lässiger Haberer. Und den habe ich gehasst, wirklich. Ich meine, du hörst solche Stories ohne Ende. Gell? Und dann du triffst irgendjemanden, vielleicht auf ein Bierle oder Christkindlmarkt oder zufällig. Boah, der Hund, der ist eigentlich cool, der ist nett. Und es gibt andere Beispiele, wo die sind komplett Arschlöcher, aber. Aber beim Nationalteam, das war interessant für mich. Und meine Spitznamen, mein Hornberger Herbert, der war Highlight, weil ich habe mein Stadtbürgerschaft bekommen und bin in Halle gekommen. So, ja, Holmes, es ist endlich passiert. Und er sagt, ja, okay, du bist nie mehr der Mike Stewart aus Calgary, du bist der Steiner Much aus Knittelfeld. ja, Herbert war ein Highlight. Und es war eine große Ehre für mich, für Österreich zu spielen. Und ein paar AWMs, ein BWM hatten wir in Estland gespielt. Und wie im Eishockey, mit Erfolg, mit Misserfolg, mit Misserfolg. Aber das ist ja das, als Spieler im Eishockey, solche Gelegenheiten zu bekommen, sind Weltklasse, wirklich. Gegen die beste Spieler der Welt zu spielen oder zu sehen, wie weit sind wir als eine Nation, Eishockey-Nation, wie weit bin ich als Eishockeyspieler, kann ich auf so einem Niveau spielen. Du lernst einen Haufen neue Spieler kennen, neue Leute kennen und das Zeit war richtig, richtig spezial für mich, weil solche Möglichkeiten bekommt man ganz selten.
Ich möchte noch auf was anderes eingehen, dass Daniel Welser gesagt hat, er hat gemeint, du warst ein Legionär, wie es sie nicht mehr viele gibt, an Landleuten, Sprache interessiert. Gibt ja mittlerweile Legionäre, die seit vielen Jahren in Österreich oder anderen deutschsprachigen Ländern spielen, aber immer noch kein Wort Deutsch sprechen. Liegt einerseits daran, dass man sie natürlich immer auf Englisch anspricht, aber woher der Wille, der Antrieb, Deutsch zu lernen bei dir?
Am ersten Tag, okay, vielleicht ist bei mir, es geht noch ein bisschen tiefer, weil mein Best Buddy hier in Kanada als Kind ist Ludwig. Er ist rüber von Sabaya, Ludwig von Meldingen. Und Luke ist hier in Kanada, sein Name ist zum Luke geworden. Und ich habe das zu Hause bei ihm immer gehört und dann Jahre später nur Hallo, nicht mal Grüß Gott, was war das? Ja, Kleinigkeiten, danke, bitte, etc. Aber Jahre später, ich habe Französisch 10 Jahre lang in der Schule auch studiert und Sprachen, das interessiert mich halt. Und das Nächste ist, ich meine, ich glaube, es zeigt Respekt. Ich meine, ich bin rübergekommen, ich habe in Kärnten oder in Österreich gearbeitet, ich habe in Kärnten gelebt. Für mich, nur meine Meinung ist, du musst ein bisschen Respekt zeigen. Es kann nicht sein, dass in deinem Land, Martin, nach 5 Jahren, ich kann kein Essen bestellen oder wir können nicht ein bisschen quatschen in deiner Muttersprache. So, und das, ich meine, das ist, wir haben, ich und meine Frau, diese Entscheidung zusammen getroffen, dass unsere Kinder sind nicht in eine internationale Schule oder so gegangen, die sind in eine Krippe gegangen, die sind in den Kindergarten gegangen, die sind in eine normale Volksschule gegangen und die sprechen noch immer Deutsch, ich meine, hinher. Und dann, das war interessant, weil mein Sohn ist auch halt, der kann Kärntnerisch sprechen, Hochdeutsch und Englisch. Weil wir waren in Bremerhaven. So, meine Kinder waren 10, 8 und 7, wenn wir nach Bremerhaven gegangen sind. Und ganz ehrlich, 2 Monate lang, keiner da oben hat mich verstanden. Wirklich, weil ich habe Kabinendeutsch gelernt. Ich habe nie einen Kurs gemacht. Ich habe nur mein Wörterbuch damals, es hat kein Google Translate gegeben oder was auch immer. Bücher gelesen und Kabinendeutsch gelernt. Oben nach Bremerhaven, die sprechen schönes Deutsch, Hochdeutsch mit ein bisschen Plattdeutsch auch. Und meine Kinder, nach 3 Wochen, das ist, war echt interessant zu sehen, nach 3 Wochen, die haben den Dialekt von oben oder Hochdeutsch sprechen können. Und ich und meine Frau, wir haben gestruggelt. Wochen, Monate, Monate lang. Und,
Lost in Translation, obwohl es dieselbe Sprache war?
100 Pro. Ich werde nie vergessen, wir haben einen Busfahrt gehabt, der allererste in der Vorbereitung. Und ich bin zum, glaube ich, unser Betreuer oder vielleicht unser Physio gegangen und sage, hör her, wo kann ich ein Polster kaufen? Oder vielleicht damals, ganz ehrlich, wo kann ich ein Polster kaufen? Er hat mich so angeschaut, was bitte? Ein was bitte? Ein Polster. Weißt du, ich habe ein Deck, ich möchte ein Polster für den Bus haben. Ah, ein Kopfkissen. Ich habe nie, wirklich, jetzt hört sich komisch an, ich habe nie Kopfkissen vorher gehört. Nie. So, nur ein Beispiel von vielen, aber ja, das war Learning by Doing schon wieder, Martin.
Weil du es vorher angesprochen hast, Coaching ist ein People's Business. Wie wichtig ist da Sprache oder auch der Versuch, sich diesbezüglich auf Augenhöhe zu bewegen? Und wie viel und wo glaubst du, ist es wichtiger, in Österreich oder in Deutschland?
Beide, es hat gleichen Wert in beiden Ländern, wirklich. Oder ich sehe es so, weil mit Ausländern im Team, wenn ich vor der ganzen Mannschaft stehe, ist es immer Englisch. So dass jeder, ich meine, es ist echt beeindruckend, wirklich, wie gut Österreicher Englisch sprechen und in Deutschland auch. Aber individuell, wenn du zu mir in meinem Büro kommst für ein Meeting oder wenn wir im Gang uns treffen, dann ist es nur Deutsch. Und ich sage halt als Kanadier, ich glaube, es ist wichtig, enorm wichtig, ja, vielleicht enorm wichtig. Ja. Vor allem, ich meine, ich arbeite in Österreich oder in Deutschland. Ich muss eine Pressekonferenz führen können. Ich muss Interviews führen können. Wenn ich rede mit meinem Bosses, weißt du, in ihrer Muttersprache, ich glaube, das ist schon ein Vorteil. Und es hilft. Es ist ein Tool, Martin. Es ist ein Werkzeug. Und schon wieder, ich glaube, wir kommen zurück auf Respekt. Respekt für den Spielern. Ich sitze nicht da als Trainer wie ein Diktator. Weißt du, ich sitze hier als Mensch. Und wenn du zu mir kommst und wir müssen das besprechen, ja, ich glaube, es hilft verdammt viel für unsere Beziehung, unsere Connection, ja, Trainer oder was auch immer, aber deine Sprache. Und oder ich habe sogar Meetings geführt, wo ich Englisch gesprochen habe und ein Spieler oder General Manager oder was auch immer, er hat Deutsch gesprochen, weil dann wir wissen, wie mächtig wir sind in unseren Muttersprachen. Und ich meine, Seklor versteht Deutsch ohne Problem. Sein Englisch war eigentlich richtig gut, aber er kann seine Sprache sprechen und meine auch. So, es ist ein Balance. Aber letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, es ist schon ein gutes Werkzeug, Sprache sprechen zu können.
People's Business im Coaching, das hat auch viel mit Empathie und Empathiefähigkeit zu tun. Wie ist das aber in puncto Leadership in Mannschaften angelegt? Es gibt ja Trainer, die ihr Leadership Council haben, wo manche gleicher sind als andere. Wie hattest du das in Mannschaften oder wie hast du das, wie ist das evolutionär bei dir vorwärts gegangen? Gab es sowas wie Leadership Council oder sind wirklich alle gleich bei dir?
Ich glaube, wenn ein Trainer ehrlich ist, der kann nicht sagen, dass er behandelt jeden gleich. Das stimmt nicht. Weil, ich meine, sogar in diese Coaching Clinics und ich meine, ich habe meine Trainerlizenz in Deutschland gemacht und die reden darüber, was motiviert Martin Fahner und was motiviert Mike Stewart, sind nicht immer gleich. Vielleicht, ich kann dir sagen, Martin, ich meine, ich kann richtig hart mit dir sprechen. Und du wirst durch die Wand für mich laufen. Andersrum, vielleicht Mike Stewart ist ein bisschen mehr sensibel, ich muss Klartext mit ihm reden, aber eher ein bisschen mehr streicheln und pump up, und um ihn zu motivieren. Und ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit. Du musst es anerkennen als Trainer. Wie kann ich jeden individuell motivieren und letztendlich sein bestes Eishockey zu spielen, um unserer Mannschaft zu helfen? Und ich als Trainer sehe klar, wir müssen Siege einfahren, etc., etc., aber es ist mir wichtig, dass du als Spieler, Martin, wenn du bei mir bist, deine Entwicklung ist zu spüren und zu sehen. Und dadurch, glaube ich, ich habe meinen Job als Trainer gemacht. Und es ist eine Kettenreaktion. Wenn du gut spielst, wenn du mental bereit bist, zu kämpfen und sich opfern und letztendlich offen genug bist, um zu sagen, ja, meine Entwicklung ist noch nicht zu Ende, bei dir als Spieler meine ich, und wenn ich dir helfen kann, dann letztendlich, wir machen eine Mannschaft auch besser. Aber das bedeutet, dass mein Ziel ist, 23 verschiedene Persönlichkeiten auf ihrem optimalen Niveau zu bringen. Das ist leicht gesagt, schwer zu leben. Aber das ist mein Ziel.
Wenn wir deine Karriere in Deutschland noch ein wenig betrachten. Du warst und der österreichische Blick endet ja oft am Tellerrand und damit auch mit der Landesgrenze nicht mehr bei allzu vielen am Radar. Als du dann aber nach Augsburg gekommen bist und dort den Headcoaching-Posten übernommen hast, gab es auf einmal in Österreich wieder, da schau her, da ist Mike Stewart. Also hast du das dann auch so gefühlt, dass du durch das Erstliga-Dasein jetzt wieder mehr am österreichischen Radar bist? Gab es dann da auch die klassischen Leute, die sich dann auf einmal wieder melden, obwohl sie jahrelang keinen Kontakt gesucht hatten?
Ja, ich meine, es ist leicht. Eishockey-Leute, die wissen genau, was DL2 für ein Niveau hat. Aber für normale Eishockey-Fan in Österreich, das verstehe ich schon. Es ist erst, wenn ich in der DL kommen bin, ist auch mal, wie du sagst, ich war wieder am Radar. Aber das hat auch geholfen, weil, glaube ich, Villach ist nur 4, 4,5 Stunden entfernt von Augsburg. So in Bayern zu sein, wir hatten, es war echt cool, Martin. Ich würde sagen, einmal im Monat, zweimal im Monat auf einmal, es hat eine Gruppe aus Österreich in unser Halle, der Kurt-Frenzel-Stadion in Augsburg gegeben, mit Schalen aus Villach, aus Linz, aus Wien. Und so diese Connection, diese Verbindung in der Eishockey-Welt, das war echt cool. Und ich meine, vorher in Bremerhaven, wenn ich zurückgehe, ich habe Ulf Wallisch in meinem Trainerteam gebracht als Mentalcoach. Das war noch ein, sage ich halt, vielere Verbindung. Und bei Ulf und ich, wir haben in Bremerhaven, Augsburg und Köln zusammengearbeitet. Der macht einen super Job, der hilft mir viel und der Mannschaft viel. Aber ich würde sagen, ja, und dann, weißt du, noch diese A-Lizenz, B-Lizenz in Deutschland, als die zu Ende gekommen sind, wir waren in Füssen. So habe ich immer eine Reise, einen Trip, einen Boys-Trip gemacht nach Villach. Und das war im Sommer, bevor die Eishockey-Saison losgegangen ist. So, wir haben ein paar Bierle zusammen gehabt und die alte Bullshit-Stories wieder erzählt und es war echt cool.
Du bist nach Augsburg gekommen und hast auch das Amt des General Managers übernommen. Wie kamst du dazu? War das so klassisch 2-for-1 und man spart sich einen Posten oder war das vielleicht auch Grundbedingung?
Nein, das war Lothar Siegel, der Hauptgesellschafter in Augsburg. Das war immer sein mit Ziel, sein Mantra. Er wollte einen Trainer, der als Sportdirektor arbeiten könnte. Und das war klar durch unser Meeting, unser Interviewprozess. Er wollte wissen, wie sind meine Kontakte, bin ich bereit, diesen extra Sportdirektor-Job zu tun. Und er wollte unbedingt in die DL kommen. Ich bin in meinem Freak sehr, sehr dankbar für die Chance. Weil, wie gesagt, wie in Bremerhaven. Es war nicht ohne Risiko, war schon wieder damals, ich glaube, vielleicht 39, wenn ich nach Augsburg gekommen bin. Und wir hatten Erfolg in Bremerhaven gehabt und der Interview-Prozess hat mir geholfen, glaube ich, vor Lothar gesehen, dass ich kenne mich relativ gut aus und das war der nächste Schritt. Aber das war, wir haben im Finale in Bremerhaven gegen hilf mir, Bietingham in Spiel 6 im Finale verloren. Wir hatten unsere Abschlussfeier. Wir haben meinen neuen Vertrag unterschrieben. Ich bin runter nach Augsburg gefahren einer Woche dort verbracht mit Pressekonferenzen und Pläne für die kommende Saison. Wir waren spät dran, so die erste Saison, ersten Sommer. Das war schon stressig. Und weil wir hatten, ich glaube, mit Lothar zusammen 14 neue Spieler im Team gebracht. In einem Offseason. Und das war nicht ohne. Und dann im Laufe der Zeit, wir haben, weißt du, eine Philosophie zusammengebastelt, Lothar und ich. Und wir haben Erfolge, Misserfolge, old Eishockey-Stories, Martin, wirklich. Und zum Glück, die haben Geduld gehabt und haben mir eine Freiheit gegeben, um meinen Stil zu entwickeln und unsere Mannschaft zusammenzubringen. Und das war eine schöne Zeit. Wir haben viel, viel erreicht. Und im Kurt-Frenzel-Stadion, sogar wenn es lief, nicht so gut gelaufen ist, unsere Fan-Unterstützung, wir hatten, ich meine, Kurt-Frenzel, glaube ich, ist 6-4 passen rein. Und im Schnitt, wir hatten immer über 5.000. So wirtschaftlich, es war in Ordnung. Und das hat mir ein bisschen mehr Zeit gegeben, weißt du, unser Weg zu finden. So, ja, das war der nächste Schritt.
Jetzt gibt's diese Doppelrolle Trainer und GM gerade in Europa ja des Öfteren. Jetzt gibt's aber Leute, die sind zwar exzellente Trainer und lausige GMs, und dann gibt's welche, die sind exzellente GMs und lausige Trainer. Was war für dich in dieser Doppelrolle die größte Herausforderung?
Ja, eine sehr gute Frage, Martin. Ich würde sagen, im Sommer die Zeit, die man investieren muss. Weil ohne Schmerz, ich bin hier gesessen 10 Stunden lang und ich habe nichts auf der Rolle, ich habe nichts geschafft letztendlich. Aber durch so viel Zeit am Telefon, weil wir haben kein Scouting, keine Profi-Scouts. So am Ende der Saison in Augsburg zum Beispiel, ich war 3 Wochen in der American Hockey League unterwegs. Mit meinem Assistant Coach dort, Trey Tomey. Wir haben 18 Partien in 23 Tagen gesehen. Weißt du, viel im Auto, viel mit vielen Leuten gesprochen. Und das war einfach live zu sehen. Okay, wenn ich ein Matt White zum Beispiel, der bei mir in Augsburg gespielt hat, er ist nicht auf keiner Liste gestanden. Weil ich krieg diese Listen von Agenten und Fähigkeiten und dann bin ich dran. Ich muss, weißt du, alte Coaches anrufen, Ex-Spieler, Ex-Teamkollegen anrufen, wie ist er, wie ist Martin Fahner, charakterlich kann er laufen, ist er seitlich sehr beweglich, wie ist sein Spieler-IQ, wie kommt er klar mit seinen Teammates, alle von oben bis unten. Und dann einen Spieler live zu sehen, das ist der nächste Schritt, weil du, wenn du das siehst, wenn du Talent anerkannst, sage ich halt, du musst ein Auge dafür haben. Aber zum Glück, durch die Zusammenarbeit mit Trey und ich, wir haben gute Spieler gefunden für unser Budget. Und das ist das Nächste. Wir hatten kein 200.000 für einen Top-Spieler. Ich meine, es war Augsburg-Budget, was immer gesund war, was immer gut war. Aber es war mein Job, Spieler zu finden, wo wir, weißt du, auf ein gewisses Niveau spielen können.
Wir gehen nochmal zurück zu deiner Nominierung zum Head Coach in Villach und zur ersten Offseason. Da wird ja dann auf einmal auch von dir erwartet, dass du bis zum gewissen Grad auf ein Netzwerk zurückgreifen kannst. Das ist dann aber erst die Jahre gebaut worden. Wie lange hat es gedauert, bis du mit deinem Network an Informanten, an Scouts, an Leuten, denen du vertraust, zufrieden warst?
Ja, gut, sehr gute Frage. Weil es hilft nicht, wenn hier ein Trainer anruft, ich kriege einen Report, einen Bericht über Spieler X und dann der verpflichtete Spieler X, er kommt zu mir und denkt mir, das ist nicht der Spieler für uns, das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe. So, Trainer X, okay, denn seine Meinung nehme ich nicht mehr. Weißt du, dann rufe ich nicht mehr an. Oder Agenten, die verkaufen irgendeinem Shot für einen Haufen Geld, die müssen ehrlich sein. Und dadurch kannst du eine Beziehung entwickeln lassen. So, ich habe mein Netzwerk und ich weiß, wenn er sagt, wenn Trainer X sagt, ja, der Spieler, der kraklich, der ist in Ordnung, der, seine Übersicht ist gut. Eisläuferisch ist er nicht top, aber okay, den vertraue ich. Und sein Wort kann ich mitnehmen und dadurch hoffentlich eine gute Entscheidung treffen. Aber das ist Learning by Doing, Martin, und das hat jahrelang gedauert. Und von Agenten auch. Es gibt Agenten, wo ich habe keinen Spieler mehr von ein paar Agenten genommen, weil die haben mich verarscht. Absolut verarscht.
Greg Ireland war vor ein paar Wochen Gast in diesem Podcast und auch ihm aber diese Frage gestellt zu so die Größe seines Circles of Trust, wenn man so will. Wie groß ist der bei dir? Ist das eine Handvoll? Ist das ein Dutzend? Sind das mehr? Sind das weniger?
Zum Glück, ich habe super Leute rund um mich gehabt. Ich würde sagen, oh boy, schwere Frage, weil mein Socki, ich sag 10. Und ein paar von meinen Ex-Bosses gehören dazu. Und weil wir haben, es ist wie wenn du ein Soldat bist. Du gehst in meiner Zeit in Villach oder vorher in Nordamerika, du gehst durch einen Krieg mit deinen Buddies und du weißt genau, wie jeder tickt. Schwächen, Stärken, alles tut man dran. Ja, so zurück zu deiner Frage. Vielleicht, ich würde sagen, 10. 10 Leute. Und dann andere Leute, wenn wir über das Eishockey, nur über das Eishockey reden. Und wie ist Spieler X zum Beispiel? Dann ist es schon mehr. Ich würde sagen, 30 oder 40 Leute, die in meinem Netzwerk stecken und die, ja, Eishockey sehen, wie ich Eishockey sehe.
Es ist deine primäre Aufgabe natürlich als Sportdirektor und dann auch als Trainer, Spielermaterial zu akquirieren und zu entwickeln. Du hast die Accountability, die Verantwortlichkeit, kann man es am ehesten übersetzen, angesprochen als Key Component, als wichtigen Wert. Wenn du noch zwei weitere Werte nennen könntest, die dir wichtig sind, die ein Spieler definitiv mitbringen muss, der in dein Team passen soll. Was wäre das? Also du schaust auf Accountability und dann B und C.
Ehrlichkeit. Und es hört sich ein bisschen komisch an, aber du musst hart arbeiten können und ehrlich, eine ehrliche Leistung bringen. Weil das ist, was ich von mir erwarte. Und das heißt, es ist hoffentlich ansteckend ist und das ist, wie meine Mannschaften spielen. Die sind ehrlich, hart arbeitend. Ja, ich meine, das ist eine sehr gute Frage. Vieles von deiner Fragen, es ist irgendwie in meinem Kopf und meinen Erfahrungen und alles drum und dran, aber du denkst nicht dran. Du weißt es einfach. Das ist in deine Zellen, in deiner Seele. Du weißt, okay, das ist, was ich erwarte. Aber über das zu reden, das tut mir auch gut, weil aber Ehrlichkeit, ich meine, wenn ich einen Fehler mache, ich muss gerade stehen und sagen, ja, das bin ich, das war mein Fehler. Und ich bin bereit, das gut zu machen und hoffentlich besser in der Zukunft machen, etc. Aber auch von meinen Spielern, Co-Trainern, Betreuern, alles tun wir dran. Wenn wir offen und ehrlich miteinander reden können, wenn wir ehrlich arbeiten können, hey, das ist, was mehr kannst du erwarten?
Wie passt das zusammen oder hast du vielleicht mal versucht, eine Erklärung zu finden, wie es sein kann, dass im Sommer prinzipiell alle Clubs harte Arbeiter, gute Charaktere und Warrior verpflichten und es dann spätestens Ende Oktober, Anfang November schon die ersten Return Flights gibt?
Ich habe es schon erlebt, aber zum Glück, ich habe das in der Vergangenheit wenig machen müssen. Weil alleine am Ende der Saison, ich meine, das ist auch ein General Manager, Sportdirektor-Job, aber am Saisonende Besprechungen, bleibt ein Spieler oder geht der? Und das ist menschlich schwer zu lernen, weil ich sitze da als Boss und bin Martin, es tut mir sehr leid, aber wir werden deinen Vertrag nicht verlängern. Ich wünsche dir und deiner Familie, deine zwei kleinen Kinder und deiner Frau alles Gute in der Zukunft. Und das ist nicht leicht. Aber es ist das Business und du musst einfach das durchziehen irgendwie. Aber ja, zurück. Na, aber zum Glück, Martin, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist lang her, seit ich einen Spieler nach Hause geschickt oder zu einer anderen Mannschaft geschickt habe. Weißt du, im November sozusagen. Sehr, ihr habt Glück gehabt. Ich meine, ein Haufen Arbeit steckt dahinter, aber ein bisschen Glück gehört auch dazu.
Hast du während deiner sehr erfolgreichen Karriere in Deutschland, die dann mit der, ja, mit der Nominierung oder dem Amt in Köln wahrscheinlich auch die Krönung erfahren hat, ein wenig mitverfolgt, wie sich der VSV entwickelt hat?
Ja, weil ich habe damals so Walisch noch für mich gearbeitet und ganz ehrlich, ich würde sagen, genug Leute in Villach, wo wir telefonieren uns nicht einmal im Monat, aber wir sind gut befreundet, wir sind noch in Kontakt durch WhatsApp oder ein Anruf oder was auch immer. So ja, ich habe das schon mitverfolgt. Die internen Dinge, nein, das ist eh klar, aber ich weiß zum Beispiel in dieser Saison, ich meine, der Start war nicht optimal, aber in diese komischen Corona-Zeiten, es hat irgendeine Mannschaft erwischen müssen. Und, aber ich habe auch das verfolgt und VSV ihre Form in der letzten Saison, zwei oder drei Partien, ist es schon besser, als die Leute zurückbekommen und vor allem im Tor, wenn die mehr stabil dastehen, dann die werden schon Punkte sammeln.
Die letzten paar Fragen waren durchaus ein Setup, wenn man so will. Einerseits, weil du schon angesprochen hast vorher, der Umbruch war zu deiner Zeit als Head Coach erkennbar, spürbar. Es gibt viele Außenstehende, die auch sagen würden, viele Imports oder die Erfolge vielleicht auch der Hanno Järvenpää-Ära kaschieren ein tiefergehendes Problem, was dann auch dazu geführt hat, dass Villach, glaube ich, 3 Jahre in Serie, und das ist wirklich unheard of für Hockeytown aller Villach, die Playoffs verpasst hat. Wie hast du diese Entwicklung miterlebt?
Ich würde sagen, das Eishockey-Business ist so weit gekommen und es ist verdammt schwer. Weißt du, wenn ich rede von Sponsoring, Marketing, Online-Presence und das ist nicht mal Eishockey-spezifisch, das ist eher Business. Und das ist der Schwierige, wenn du weiterkommen kannst und dich als Club immer weiterentwickeln kannst, dann kannst du extra Geld finden. Ich meine, Geld ist nicht die allerletzte Lösung, aber es hilft. Und das für viele Clubs in Nordamerika auch, aber in Europa. Wie können wir auf diesem Niveau bleiben? Finanziell und sportlich. Und das sind zwei wichtige Fragen. Und ganz ehrlich, die Antworten habe ich nicht, aber ja, so sehe ich das.
Du beendest deine Karriere in Augsburg mit einem absoluten Heartbreaker. Spiel 7 im Halbfinale, eine Serie, die ganz Deutschland mit sich gerissen hat und gerade als wir am vergangenen Sonntag Eishockey gemacht hatten und ich diese Serie zitiert hatte auf Sendung, sagt der Regisseur, der auch diese Serie mitbegleitet hat, zu mir: unfassbare Serie, wahrscheinlich die beste der letzten 10 Jahre. Und hast diesen Heartbreaker zu verdauen und gleichzeitig aber das Cheftraineramt in Köln vor dir. Kannst du mich mal durch deine Gefühlswelt in diesen Wochen und Monaten führen?
Ja, ich meine, zum Glück, ich bin einfach so geprägt, ich kann das einfach Lockdown in meinem Kopf machen. Und hier liegt mein Fokus. Punkt. Der Rest interessiert mich nicht. Du kannst meine Frau fragen, es ist nicht immer schön, weil ich bin Eishockey, ja, crazy ab und zu. Aber die Zeit mit in Augsburg in der letzten Saison, ich meine, wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Ich meine, bombastisch cool. Und dann, ich gehe zurück, weil das war schon eine geile Serie. Wir werden drauf sprechen gegen München. Aber vorher, wir haben 7 Spiele, harte Spiele gegen die DEG auch gehabt. Und das war zweimal hintereinander. Best of seven, Spiel sieben, Druck ohne Ende. Denn gegen Düsseldorf, wir haben einen Weg gefunden. Gegen Minden leider, wir waren nur so weit weg, ein paar Zentimeter hat uns gefehlt. Aber alleine gegen Minden, diese Overtime-Spieler, holy shit, Martin. Ich meine, es war, ich glaube, die Jungs, wir haben Pizza bestellt, wir haben Hot Dogs, Semmeln und alles drum und dran bestellen müssen, weil die haben schon 5,5 Stunden Eishockey gespielt. Und diese Power Gels und was weiß ich, Gatorade, das war einfach zu wenig. Die Jungs waren richtig, richtig hungrig. Und wir haben in Triple Overtime verloren, gewonnen. Beide Goalies waren, Olivier Roy für uns war, hat unglaublich gehalten. Die Jungs haben alles gegeben, geopfert. Aber diese Mentalität, das spricht so den Charakter von den Spielern in Augsburg. Weil, hey, von Budget her, von Talent her, alles drum und dran. Mitten war besser. Wir konnten schon sorgen. Aber das ist das Geile im Eishockey. Und ich werde richtig excited, wenn wir über solche Dinge sprechen, weil das ist Eishockey. Es ist ein Teamsport. Und wenn die Einstellung und Mentalität passt und jeder ist bereit, sich zu opfern und für deine Teammates alles geben, hey, du kannst vieles erreichen, verdammt viel erreichen. Und von oben bis unten, von Olivier Roy, Scotty Valentine, Brady Lamb, LeBlanc, all the guys. Es war wirklich, ich vergesse, ich sollte im Endeffekt alle Namen nennen, weil jeder hat seine Rolle gespielt. Jeder hat alles gegeben, ohne Egos, ohne was ist, wenn ich kein Powerplay spiele oder die wollten gewinnen. Und Martin, diese Zeit werde ich nie, nie vergessen.
Was ist da durch den Kopf gegangen? Und es ist der klassische Fall von Erfolg macht natürlich sexy und begehrt. Aber was war dein erster Gedanke, als die Kölner Haie angeklopft haben?
Es ist kein Geheimnis. Ich bin ehrgeizig. Und die nächste Herausforderung bedeutet mir viel für meine Pläne. Und nach 4 Jahren in Augsburg Interesse zu haben, war, ich habe mich geehrt gefühlt. Aber im Coaching ist es auch interessant, weil das Timing spielt eine große Rolle. Ja? Ich meine, wenn, es ist keine Garantie, dass wenn, sage ich halt, Mannschaft X einen Trainer braucht, dass er nicht, diese Position wird in der kommenden Saison drauf normalerweise nicht frei sein. So, das Timing hat gepasst. Die nächste Herausforderung war mir wichtig. Herausforderung ist mir nicht gelungen, okay? Aber dieser Trainerkarussell in Köln, ich habe gesagt, okay, ich habe keine Angst davon. Ich bin bereit, da reinzugehen und mein Bestes zu geben und ein Konzept für die Zukunft festzustellen. Mit, und nicht nur alleine, mit unserem Management, mit dem General Manager und unserem Coaching-Staff dort. Und wie gesagt, leider, wir hatten diese crazy Saison gehabt. Unschlagbar. Und dann, wir haben nicht gewinnen können. Es war diese Ups and Downs, es war, ja, stressig. Leider ist es passiert. Und er wollte den nächsten Schritt oder die nächste Entwicklung sehen von mir als Coach mit einem sogenannten Big Club. Und auch reingehen und alles auf die gleiche Reihe zu bringen. Und es war teils erfolgreich und leider letztendlich meine Zeit in Köln ist vorbei. Aber ich bereue es nicht, weil es hat mich stärker gemacht. Und diese Erfahrung in der letzten Saison, die waren nicht nur für mich neu. Ich meine, wir haben einen Assistant Coach für mich, Fessi. Greg Thompson ist 40 Jahre im Geschäft. Und er hat auch gesagt, so eine Saison hat er nie erlebt. Aber muss flexibel bleiben und muss es einfach akzeptieren und ja, weiter geht's.
Die Frage einem Trainer zu stellen, ist eigentlich fast müßig, weil ich mir die Antwort darauf ausdenken kann. Aber nichtsdestotrotz, wenn man bedenkt, wie deine Trainerkarriere in Villach zu Ende gegangen ist, wenn man bedenkt, wie das in Köln zu Ende gegangen ist und da hängen viele andere Trainerschicksale mit drinnen. Ist Geduld etwas, das es von Vereinen viel öfter, viel mehr geben sollte?
Das ist vielleicht, ganz ehrlich, Martin, ich meine, das ist unser Business. Es ist, wie es ist. Sollte, könnte. Und es gibt Fehler, es gibt Beispiele, wo das Management einen Haufen Geduld hat. Andersrum, hey, Eishockey-Business, es ist, wie es ist. Und ganz ehrlich, ich will nicht über VSV oder Köln schlecht reden, weil das kann ich nicht. Wir haben mir eine Chance gegeben, wir haben mich mit Respekt behandelt und mir Verantwortung gegeben. Und leider, es hat nicht geklappt und es tut mir leid, weil zurück zur letzten Saison in Köln. Ich meine, für unsere Fans, ich meine, Unterstützung in Köln, das ist unglaublich. Und ich sage dir eins, wenn du in der Lanxess Arena stehst, mit 18.600 Zuschauer für ein Derby gegen Düsseldorf, das ist nicht ohne. Und das werde ich nie vergessen. Und vor allem, weil wir gewonnen haben. Das hat das ganze Experiment echt lässig gemacht. Aber könnte, ja, ich meine, ich mache meinen Job so gut wie möglich. Und das ist, Martin, wirklich, weil ist eh klar, ich war verletzt nach der Entlassung und das und jenes. Aber ich weiß, ich habe alles gegeben. Und wenn wir reden von ehrlicher Leistung, ehrlicher Arbeit, das ist, was ich habe mich bemüht, wenigstens. Und bereue die Zeit überhaupt nicht.
Du hast die nächsten Herausforderungen angesprochen, die du dir auch immer setzt. Und ich will jetzt keine Trainerdiskussion vom Stapel reißen. Greg Holz hat sich im letzten Podcast auch schon recht klar dazu geäußert. Aber wenn Villach, aus welchen Gründen auch immer, sich entscheiden sollte, zumindest mal deine Nummer im Telefonbuch beziehungsweise via Kontakte zu holen, würdest du abheben?
Immer. Ich habe immer Zeit für meine Kumpels aus Villach. Aber die Saison ist lang und ich meine, für mich und alle Trainer, die jetzt nicht arbeiten, die Saison ist es schon kurios. Ich meine, es ist nicht nur in Österreich und gratuliere, ich meine, alleine in Österreich, das ist ein bisschen eine Nebensache, aber ich war richtig beeindruckt, wenn man denkt, in der Mitte von Corona-Zeiten, Pandemie, ist neuer Hauptligasponsor gefunden ist. Haut ab. Ich glaube, das ist eh, weißt du, an Feiglinger und Seitz und die alle haben einen guten Job gemacht und dass die das auf der Reihe gebracht haben, dass die spielen. Die spielen. Und das bedeutet verdammt viel. Ich hoffe dass die Zuschauer irgendwann mal wieder auftreten. Und jetzt ist, du weißt es auch, in Deutschland, es schaut positiv aus, wenigstens, dass der Penny DL und Gernot Trippke und seine Leute in der DL haben einen Hauptsponsor gefunden in schwierigen Zeiten. Das ist nicht ohne. Und dass der DL wieder in Gang kommt, ich glaube, es ist enorm wichtig. Und hoffentlich in einem Neujahr, vielleicht mit mehr Zuschauer, wer weiß. Aber ich finde es einfach durchaus positiv, dass in Österreich, dass die Saison gestartet haben und Spieler haben, die spielen, die Trainer, weil Fakt ist, einige Spieler werden nie wieder spielen. Es betrifft alle, weißt du, in der Wirtschaft und Industrie und im Eishockey ist es nicht anders. Weißt du, es wird Trainer geben, die nie wieder arbeiten werden, weil ja, es ist einfach hoffentlich, wir können das ordentlich diese Saison zu Ende spielen. Ich rede von Schweden, in der Schweiz, Deutschland, Österreich und hoffentlich irgendeine gewisse Normalität wieder im Herbst wieder spüren, weil ich glaube, jeder braucht es. Weißt du, Sport, Wirtschaft, Industrie, alle. So Hut ab an Österreich und auch ja, in Deutschland auch für diese Lösungen. Weil das ist das Nächste, es ist verdammt easy, das sage ich immer, es ist verdammt easy zu jammern, Lösungen zu finden. Das ist schwer. Und ich glaube, beide Länder, beide Eishockey-Länder, die haben gute Lösungen gefunden.
Nur zwei Fragen. Die eine betrifft die pandemiebedingte oder den pandemiebedingten Zusammenbruch des Legionärmarktes. Das ist mittlerweile bekannt, dass man Top-Talent für wenig Geld bekommt. Wie verhält sich das am Trainer-Business? Was hörst du so von den Coaching-Brethren? Wie viel Unsicherheit ist da vorhanden?
Viel Unsicherheit, aber es ist eine komische Mischung, weil die finden die perfekten Spieler jetzt für viel, ich meine, gutes Lohn, ich meine, viel weniger Geld. So, die freuen sich, dass auf einmal das Trainingniveau ist viel besser und die Mannschaften schauen besser aus. Aber Unsicherheit auch, weil, man versteht mich falsch, wir verdienen gutes Geld im Profi-Eishockey. Aber es ist nicht wie in der NHL. So, du willst und du musst arbeiten. Es ist ein Job. Und die Unsicherheit, das tut mir leid für Spieler. Aber es gibt auch Betreuer, Physios, mein Management im Eishockey. Es ist überall, es ist schwer. So, dass es im Laufen kommt, das, wie gesagt, das tut mir gut zu sehen. Andersrum, was wollte ich noch sagen? Ja, es war auch wegen Spieler. Also, momentan, es gibt, was ich weiß, 170 Leihspieler aus der NHL in Europa. Und wenn die NHL wieder im Laufen kommt, wenn die starten, alle die Spieler werden weg sein. So, es ist auch ein Balance. Okay, werden mehr Imports, Ausländer verpflichtet in später, sage ich vielleicht, was weiß ich, Dezember, Jänner, möglich. Weil letztendlich, ich glaube, das ist dieses winning attitude im Eishockey. Ja, okay, es ist Corona-Zeiten, Corona-Saison, Eishockey-Saison. Aber jeder will gewinnen. Und wenn es finanziell möglich ist und Sinn macht, ich könnte mir schon vorstellen, dass mehr Ausländer später verpflichtet werden will.
Je nachdem, wann deine nächste Herausforderung oder die nächste Herausforderung auf dich wartet, wenn du all das, was du als Trainer und Spieler erlebt hast, hernimmst und versuchst zu kondensieren, was versuchst du beim nächsten Mal anders oder in dem Fall vielleicht auch noch besser zu machen?
Im Prinzip, mein Stil ist schon festgestellt. Kleine Änderungen hier oder hier. Es ist mehr Feintuning. Und das wird geheim bleiben, buddy. Okay? Na, aber und jede Situation ist anders. Und das kommt zurück auf die taktische Seite sogar, Martin, ist, du musst genau wissen, was habe ich für eine Mannschaft. Ich kann kein, sage ich, 2-1-2-1 Vorcheck ausführen, wenn meine Mannschaft nicht schnell genug ist. So, es gibt Trainer, die haben eine Philosophie oder ein Plan. Aber aus meiner Sicht, du musst flexibel bleiben. Was habe ich für eine Mannschaft? So, es gibt viele, ich kann dir nicht jetzt sagen, ja, ich werde so und so spielen. Weil es ist wie ein Fluss. Du musst in der Lage sein, zu reagieren können. Und so, aber mein Stil und meine Philosophie und wie mit Menschen umgehen, das ist mehr oder weniger fix. Aber die Kleinigkeiten, das Feintuning wird zustande kommen.
Versuch doch noch ein Versprechen abzuringen. Wenn die nächste Herausforderung auf dich wartet, dann werden wir über dieses Feintuning, über die konkrete Situation dann auch hier im Podcast plaudern.
Ja, das okay, das ist ein guter Punkt. Ja, dir.
Vielen lieben Dank, dass du so ausführlich Zeit genommen hast. Ich hoffe sehr bald und bin mir sicher, dass es hunderte, tausende Eishockey-Fans in den deutschsprachigen Ländern gibt, die dir das auch wünschen, dass diese neue Herausforderung sehr bald auf dich wartet.
Ja, Martin, vielen, vielen Dank. Und nochmal, ja, gute Arbeit, dass du Eishockey in so einen Podcast zu deinen Fans bringst, in meinen Form in der jetzigen Zeit. Ich finde ich enorm wichtig und gratuliere.
Unsere Liga, dein Spiel. Der neue Ligasponsor der Eishockey League, Bet at Home, hat ein tolles Angebot für alle echten Hockey-Fans. Spiel mit und hol dir jetzt einen Eishockey League-Quotenboost auf Bet at Home. Zusätzlich verlost Bet at Home einmal zwei Tickets für ein Eishockey League-Spiel deiner Wahl am nächsten Spieltag. Geh einfach auf die Bet at Home Facebook-Seite und schick uns eine Nachricht mit deiner Lieblingsmannschaft. Bet at Home. Das Leben ist ein Spiel. Rechtlicher Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter spielerschutz.eu.
It's a shame that it took 18 full episodes to finally get someone from the Moser Medical Graz 99ers organization on the podcast, but this time around it's finally happened, and opposite of me, we're separated by a glass wall. It's one of the more interesting new import players of the league. It's Parker McKay. And first of all, Parker, thanks for taking the time on Hockey O'Clock.
Yeah, obviously, thanks for having me. So it's an honor to be here.
Parker, you're just coming off the game, a tightly fought battle with the Black Wings, where you were able to eke one out, as Tony Camoranesi put it. How was the game from your perspective?
It was good. Obviously, they're a tight checking team, and they take advantage of the opportunities that they get. Obviously, I think the league is very tight, and they might not show it in the standings that they're one of the top teams, but it just proves that you can't take anybody lightly in this league.
Now, if you leave the ice after a game, obviously elated after a win, but if you leave the ice, how long does it take you to really cool down, calm down?
For me, it's not too bad. Probably 15, 20 minutes, and then kind of start looking back on maybe some of the plays that I made or didn't make that I could have made better, what the team maybe could have done as well. But it's not too bad for me. And then obviously throughout the night, I'll think about maybe mistakes that I made or things that I could obviously do better at.
How long do you spend with looking at plays, and how does an instant analysis work for tonight's game?
Not too long. Maybe just thinking about some plays, especially early on. Maybe when you're not having, like for me, I wasn't having as much success the first four games on the score sheet, anyways. But it's not too bad. I think the coaches do a pretty good job of showing us the video that we need to see. They do a good job of maybe correcting us early in the week so that we can focus on working on it throughout the week.
You're part of one of the more exciting lines in local hockey. You're playing with Johan Forsberger and Tony Camoranesi. How did that come together? When did you start to really get a feel for each other?
We had a lot of chances, I think, early on. The first four games, we didn't score. We didn't have any points or anything like that, but we had a lot of opportunities. So there wasn't a ton of, I guess we still had the urgency. Like there wasn't a lot of maybe we were thinking or second guessing that we couldn't maybe play together. But that fifth game, I think Tony had four goals or something like that. Everything kind of just started falling in place for us. So it's been fun since then playing with those two. They're both first year in the league as well. So I think lately we've been having some success, and it's been a lot of fun playing with them.
How did that come together? Was it obvious from the get-go, from training camp, that you three would be put together on one line, or how did that process work?
No, actually, we played six exhibition games this year, and for the first I think three or four we weren't together, and then I think the last two exhibition games we played together, and the coaching staffs saw something, and I think that just the way that we all kind of hound pucks and are able to make plays in the offensive zone and have some defensive responsibility as well, they thought it would be a good fit, and sure enough, they weren't really wrong. So
obviously that game against Innsbruck, a turning point. Camoranesi himself had four goals. I think in the last five, he now has nine points. Your score sheet has filled up as well. You mentioned the coaches showing you the right kind of stuff that you need to learn and develop. Give me an example. What are they showing you, and what are they trying to teach you?
Yeah, I think it was the first game when we got back from our COVID break. They brought us in, and we were still having a little bit of success, but they still see more in us, and they just showed some offensive clips and basically just told us to continue to have confidence and continue to do the things that we're doing. Basically, just adding more and more that they think that we're a line that can produce and be good in this league. So I think it's just adding confidence to us and those types of clips and that type of a film session really helped.
You mentioned a pretty important big thing that's obviously been a bigger topic league-wide, the COVID break. Graz, one of the teams that had a lot of cases, obviously. How did you experience that 3 to 4 week break?
Yeah, it was tough. You're kind of sitting in your apartment doing nothing. You're not even allowed to leave at all. So I think it was more so I didn't realize until coming off of the break how much that affects your body. We got tested and then coming to the rink and doing like a 10 to 15 minute skate and you're winded just doing laps around the ice. You don't do anything for 3 weeks and you're literally like stuck in your apartment. So it was a big shock trying to get back from that. But I think that the staff and the team and the medical staff especially did a really good job to get us back into game shape.
But how did you feel when you heard, oh, fuck, another one's got COVID, another one's down with COVID, another one's down with COVID? How did that go?
Yeah, I was one of the first ones that got tested positive, sorry. And so just went home and kind of just stared at my TV for a little while. And then the next day, everybody else started getting hit. And yeah, it really sinks in at that point when the entire team has it. You kind of maybe take a little more precaution now, like when you go out into public wearing your masks and stuff like that. Not that we weren't doing a good job before, but obviously as soon as you're affected by it, it makes it more surreal and more serious.
Now, it's kind of unreal to be playing hockey while a lot of people in this country and in a lot of other countries are dealing with the consequences of the virus, but as you've been in lockdown as well, as larger parts of the country are in lockdown, what did get you through this mentally challenging time?
Yeah, it was tough. In the summer, it was tough. Going to the gym every day and training and not knowing if you have a job the next year, right? Like, I think I signed on the 18th or something like that with Graz of August, sorry. And the entire summer, I mean, I was home from the middle of March. That's a 5 month break where I'm not used to being home for 5 months and you're in the gym for 5 months, but you're showing up and you're trying to motivate yourself to work hard and to do the right things that you need to do in order to have success during the season. But you don't know if there's going to be a season or if you're going to have a job. So that was hard. And then coming over here, I'm just grateful that I'm over here and I'm in an organization that cares a lot about its players. So,
but that's the interesting thing. We're having the biggest, the worst pandemic our generation and the generations before us have seen. And you decide to not only change countries, but continents. How did that come about?
I've always kind of, Europe's been on the back burner a little bit for me throughout college. I kind of wanted to come here not thinking that I'd get anything in the professional, well, the AHL or NHL level, and had a good year, my last year of college especially, and then signed with the Texas Stars, and I didn't have the season that I wanted to have with them, and so I kind of told my agent that I was looking to maybe go to Europe next year, and sure enough, I was able to find a spot here. So
how does this work with your agent? Do you tell him just find me a spot, or do you have a wish list?
No, I honestly at that point being home for 5 months, it was obviously just find something and then basically decide from there. But I heard a lot of good things about this league and about the country of Austria, and a couple former Duluth Bulldogs on the team with Travis Alexic and Tony Camerunese. So I phoned Travis Alexic and asked him how he enjoyed his time here and what he thinks of the place. And he spoke nothing of great things. So
now I want to talk about the Bulldogs in a little bit. You get some interest from Graz. I'll put it another way. How much did you know about European hockey before come in here? Not only Austrian hockey, but everything that happens in Europe. How closely do you follow it from across the pond?
Don't follow it a ton, but know a lot of college alumni from Duluth that are over here and more so like the, you hear about the Swedish leagues and maybe the Dell. And so I think you hear a lot about those leagues and you know that it's a different game over here. It's super skilled and there's just a lot of ice to make plays and stuff like that. So I did hear some really good things about the Ebel, however you want to say it at the time. So to hear that I was able to maybe get a job over here, I was super excited about it.
So now your agent gets back to you, says there's interest from Graz. What's the first thing that you do? Check the roster and then immediately call your former or Bulldogs alumni?
Yeah, I did, actually. I looked at the roster a little bit. I looked at the city and... Yeah, I got on the phone basically with Travis Alexic, and again, he had nothing but great things to say about the city and the organization.
What were like specific questions that he wanted to answer? What was maybe a box or what were boxes that needed to be ticked?
Yeah, I asked him about how the league was for. I have had some injury issues, so I just asked how physical the league was and. And then how the city was, whether it was, there was a little bit of English maybe, speaking. And, I think those were the two main ones that I asked about. So
you come over here, you're for the first time in a non-English speaking country. What was maybe the first real experience that made you go like, oh shit, I'm in a foreign country right now?
A lot of the signs and then like on the streets driving and going to the grocery store for the first time was tough. You're trying to read on. I just had my Google Translate out the entire time. Spent like an hour at the grocery store when I probably could have been there for 10 to 15 minutes and in any regular English speaking store. So.
But no accidents, no things that he didn't want to buy or that ended up being completely different than what he expected.
No, it's actually pretty similar. I was very surprised with how similar it is to back home. Like there's a lot of really good food spots and, even just speaking with the restaurant people, as long as you just say, sorry, I don't only speak English, they're pretty good about it and they find a way to make things work.
You grew up in Canada. You spent most of your, not professional career because you were a student athlete, of course, in the USA. How did that come about that you went to the University of Minnesota Duluth?
I played my midget hockey about an hour away from where I grew up living. And then from there, kind of, I took the junior A route, which is more college-based. It's a college-based route. And so... that was Spruce Grove, which is 2 hours away in a junior league where I played for 3 years. And in that 3 years had some success more so in the later two, and then didn't get a scholarship offer until my last year, in Spruce Grove. But I always kind of wanted to go the college route, and that was something that I wanted to pursue.
For people who might not be so into the North American hockey education system, what's the junior A route?
Oh yeah. So basically, if you can't go straight from high school or midgets, U18, whatever you want to call it, straight to college, you go to juniors first. A lot of guys go to juniors, which in Canada, the major juniors, you have the WHL, the OHL.
Western Hockey League?
Yeah. Yeah, exactly. So instead of doing that, it's basically a second tier. It's called Tier 2 Junior Hockey, but that's the route that you take if you want to go the college route. And so that was basically the route that I had in mind the entire time that I was kind of growing.
You were mentioning that you didn't get a scholarship up until the last year. Was there ever a point where you were getting nervous that no scholarship at all might be incoming?
Yes and no. There is still some hockey in Canada. It's not quite as serious, probably. But I had a backup plan, if that's what you want to call it, in a town that was close to where I live as well. But little bit nervous, but at the same time, just very fortunate. That scholarship came, I think, in March of my last year. So it was coming down to like the last couple months that I kind of had the opportunity to earn. something.
What would have happened with your career, your life, if it hadn't worked out with a scholarship? Oof. What was the backup plan?
I was going to try and go to a school called NAIT. It was an instrument or a technology school back home and play hockey there as well, but basically try and earn a degree over 3 or 4 years and probably start working. So definitely life has changed, and I wouldn't say it wasn't for the better.
Lead me through that day. You're probably going out of the house, and then you come back, and there's that letter in front of you. Or how did it work? How was your reaction?
Yeah, I was sitting in my basement, and I got a phone call from the team that I had talked to a couple times, Duluth, and they said that they were willing to offer me a scholarship. And I basically from there, we hung up the phone, and I went straight out to my parents and told them, and we were all smiles because my cousin Carson Soucy had been there for 2 years prior too. So was super excited to be able to go to that school and play with him for a couple of years as well.
Now, Duluth is an interesting city. Most of the normal people might just know it because of the TV series Fargo. That's kind of based there. If one's never been to Duluth, how would you describe it?
Oof. Very blue collar, I guess. Adventurous. They are very passionate about their hockey, and the fans there really support and do a good job of it. But yeah, there was a lot of stuff to do, especially in the summertime. It's kind of on a hill, and it's overlooking water, the biggest Great Lake, Lake Superior. So yeah, you never have anything that you can't do, and everybody that they recruit there is really down to earth, and there's a really good culture there. So
you were playing in the NCAA system. Obviously, you being a student athlete, the athlete part's pretty obvious with the hockey. What was the student part like? What did you study?
I studied finance, business. So yeah, and it was good.
Why even have an agent? You can do that yourself,
right? it was really good. The school did a good job. They got a really good business school there, and yeah, so very fortunate to be able to play hockey and continue to like build your career while you take an education and get your degree in something. And so it was second to none.
How did a normal week during the season look like in terms of studying, in terms of practicing, in terms of playing? How would you describe it?
Very busy. You got to be time oriented. Depending on the time of year, our fall sessions, we would practice at 1 usually. So we'd go to school from, depending on how you built your schedule, but anywhere from 8 to 12. And then you'd go straight to the rink, and you'd be at the rink until at least 4 o'clock every day. And then maybe have to go back to school, or you'd take online classes as well. But you were a full-time student, so as well as adding in that 4 hours a day at least probably at the rink. And that would be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And then depending on where you're playing that weekend, if you were playing at home, you'd be at home or you'd be in class every single day. And then if you were on the road, sometimes you'd be flying, other times you'd be busing, but you'd usually leave on the Thursday. And so you wouldn't have school Thursday or Friday, so you'd have to find a way to catch up. And then you'd play Friday, Saturday every weekend. So
how did you fare with those doubleheaders? Because a lot of players detest them. In Switzerland, for example, it's fairly common to have Friday games and Saturday games. How did you fare with them?
I enjoy it, actually. I feel like I feel better on Saturday for whatever reason. Which is weird, but I liked it. You were able to, if you didn't have a good game on Friday, basically it was a quick turnaround and you could try and do something a little bit more successful on Saturday.
Do you remember the very first time you were stepping on the NCAA ice and what was going through your head?
I do, actually. It was an exhibition game, and I was on the fifth line my freshman year, so we had five lines, but we were only playing four lines at a time. So the fourth line played the first half of the game, and then the fifth line played the second half. And so my first shift in NCAA was halfway through a game, and I just remember playing in front of a huge crowd, and to me it was a big crowd anyways. And so it kind of, everything was moving really fast, but it was a lot of fun.
How did you work your way up the ranks? What did you do to get off of that fifth line?
Yeah, I just tried to be myself, honestly. Bring energy, especially at that, when you're younger and you're a rookie, you try and do maybe a little extra. But anything from blocking shots in practice to doing, obviously showing it in games, but just doing whatever it takes to stay in the lineup once you're in the lineup, kind of thing. And that's kind of been my mentality, just stay the course and do whatever it takes to try and stay in the lineup. And for me, especially early on in my career, was doing those little things, just blocking shots and trying to make limited mistakes. And sure enough, it paid off. So very fortunate.
You were saying that you were a rookie in your first year in college, obviously the oldest player on the team, only maybe 4 years older than you. And you're now on a team where a lot of very experienced players who are a lot older than you are on that. How does the dynamic change going from a college team to a pro team?
Yeah, it's different. You go to having teammates who have, they're going home to the kids and a family. So, but it's a lot of fun. I think that those older guys, if you want to call them that, they bring a lot of fun to the rink, I think, because it's their time to get away and maybe have a little bit of fun with the boys, and it kind of keeps them young, I feel like. So I think it's a lot of fun that way. But overall, I think we have a really good age group here in Graz. You have a lot of young guys and then a lot of older guys, but in general, I think that we're just a tight team and it's been a lot of fun.
Who's the funniest guy on this Graz team?
Oof.
You yourself excluded, of course.
Right. There's a couple different types of humor. Travis Alexic's pretty funny. And then Hunter Fegis is a different kind of funny as well. A bit of a showboater and kind of like, if you wanted to call him a class clown, I'd say Fege, but Trav's got a pretty good sense of humor. And then, yeah, overall, I think that the team's pretty good.
Want to remain for a bit with your college career. Was there ever a point where you thought, okay, this is not only for educational and athletic purposes, I might have a career in pro hockey?
Absolutely. I honestly did see it more so over in Europe, but just with how my last year finished, it started in North America first. But the last couple of years, I was having a little bit more success. And then that's kind of when I started thinking that maybe I could play a couple of years pro and make some money and have some fun after college. And I think after that, maybe my junior year, my third year, is when I started thinking that maybe I could continue to play hockey after.
You were mentioning the fact that a lot of trips were on buses, some were on flights. How many miles did you accumulate over the years? What were some of the longer trips?
Yeah, so we were in the Midwest of the U.S.
Basically, one of the northernmost cities in Minnesota.
Yeah, for sure. So we flew to Arizona on the West Coast, and then we'd also flew to University of Massachusetts out in Boston on the East Coast. So basically
all over the place.
Yeah. So
was there ever a time where you thought maybe that's where Europe comes in play, where you said, I hate traveling for such extended periods of time?
I don't mind the travel, but yeah, I think I just wanted to get over here to experience the hockey and just the lifestyle over here. It's a different lifestyle and I've been enjoying it so much. So
how did your game develop over the years in college?
It was really good for my development. I feel like, just with how many practices you have and workouts, we'd work out Monday, Tuesday, and we'd practice as well. And then we'd do yoga on Wednesday usually in practice. And then we practice Thursday and then play Friday, Saturday, and then Sunday off, and then right back to that schedule basically for the whole year. So you just have so much time to work on your game and then as well build strength. And I think that it's an unbelievable development, especially because I was a late bloomer, I would say. So I was able to develop really well in college. So,
because you were mentioning that you really had to fight for your spot on the fifth line, you're doing everything to make the team and work your way up. But if you had to put your finger on one aspect of your game that saw the most drastic improvement or reshaping in those 4 years, what would that be?
Probably my skating. I wasn't the fastest going into college. I still wouldn't say that I am the fastest, but the college level, it was a lot faster than where the pace that I played in juniors. And so it was every summer basically just working on skating and edge work and, you know, the hip openers and all that kind of stuff. So that was what I focused on a lot throughout the summer. And I had a really good trainer back home that I could give a lot of credit to. So.
Now, people listening to this podcast, they always appreciate those deep insights that they're getting from players. And I'm 100% certain that users and listeners out there now ask themselves, how do you work on your skating? Is there a specific drill or a set of drills that you can mention that would help interested people to work on their skating?
Yeah, we had in college at Duluth, we had a figure skating coach that she showed us basically like every edge move that you could do. And we would be on the ice for an hour with her couple times a week at the start of the year. And then we'd take a break when the season started. And then usually back around Christmas time, we'd get maybe one or two more sessions in. And then during the summertime, I'm with a trainer who does, it's called PEP. It's Power Edge Pro. It's something that Connor McDavid does. There's a lot of like, you'd have to look into it, but it basically just works on a lot of edge work and a lot of hip opening stuff. And you do different drills, but there's just a lot of like stations that you can work on and drills that you can work on that it helped me, I think, especially with my edge work. So.
In what regard would you say is skating become a science for itself?
Right now, especially with how quick the game is, I feel like everybody's working on it. And those younger kids coming up are even better, and it continues to get better and better. You see the best players in the world. They're some of the best skaters. You obviously have to think the game as well, but skating's a big part of it.
You're entering your fourth year in college, and everybody knows you only have 4 years of eligibility in college. How was that for you? Did you knew that this journey eventually has to come to an end?
Yeah, actually, it's funny you say that, because early on in the season, we had the possibility to talk to a person about like life after college and stuff like that. And I never really thought about it, because I feel like it just seems like you're in college forever and you're having a fun time. And we were focusing on trying to win back-to-back national championships. So it kind of just flew by and didn't really think about it. But now looking back, I had wished that maybe I had a couple more years there, because those are some of the best years of your life.
Those back-to-back national, or this one national championship. Lead me through the emotion that goes through your mind, through your body when the clock hits double zeros in the final game.
The first year it was pretty incredible. My junior year when it did hit, because I think we lost in the finals the year before. The final game to Denver University. And so to be able to get back there and to win it was unbelievable, especially with the team that we had. It was a super young team. And then the year after, when the clock hit zero, to be able to end your college career basically with a national championship was pretty special.
Any of those games with Brett Hull in attendance has to be the most famous alumni right? from Minnesota Duluth.
I don't think so, but I'm pretty sure that there was a couple tweets that he sent out, so that was pretty cool.
Your college career has come to an end at what? It's probably not the time where you try to make up your mind that probably has happened before. At what point did you try to shape your immediate future after college?
I think we flew home from Buffalo on the Saturday, or sorry, the Sunday morning after the game Saturday. And I think my agent gave me a day to have some fun with the guys. And then it was on the phone. Me and him were on the phone on Monday. And then Tuesday, we started talking with some teams. So that last year, kind of not a lot of time before trying to decide where I wanted to play.
How does this work? Because as a student athlete and the NCAA has a very strict set of rules, you're technically not allowed to have an agent, if I'm informed correctly. Or at what point were you allowed to have one?
I don't know if I'm allowed to answer this question. No, I think that you can, but you're not allowed to have, like, he can't pay for any of your meals and you can't supply him with tickets, which never was the case. So I think that they call them advisors, family advisors, and which works, whatever. But yeah, so.
So you get that one day of celebrating a making up your mind. How does that conversation with your agent work? Did he put all the options on the table? Were there options?
Yeah, there was a couple teams. Not everybody offered a contract, but there was like four or five teams that were interested. So he kind of told me the teams that were interested. And then I think it came down to two teams. Yeah, we were on the phone basically all week, and then conference calls with some of these GMs and stuff like that. So, and then after that, it was my decision, and I chose to go down to Texas, and it was good. It was a fun year, but they didn't make the playoffs that year, so I didn't have to leave school or anything. I could finish out my degree in class and everything like that. So, it was pretty good that way.
What was the decision process? To what was it? Was it finally coming down?
Yeah, a lot goes into it. You look at the depth of their AHL team, and then kind of the city that they live in or they play out of, and obviously Dallas, their farm team plays out of Austin or Cedar Park, and so looked into that city. And a great city, an unbelievable city to play in, and you can play golf on your off days if you need with the weather. So that was a big thing, but obviously just fortunate to have an opportunity. So,
growing up in Canada, playing bigger chunks of your college career in the Midwest or Northern Midwest, and then Texas. How was that for you? This I'm 100% certain, this unique environment in Texas.
Yeah, it was different for sure. Wore shorts to the rink and flip-flops for the first probably 2 or 3 months. And then from there, it gets a little rainy, but that's basically it. You're not worried about 2 or 3 feet of snow and minus 40 weather. So for that reason, it was pretty good. And then again, on your off days, if you're able to get around in of golf, I mean, how can you complain? So, but it was definitely different. It was a different culture because you're used to the snow. I honestly missed it at times. We'd go on road trips back north, whether it was Winnipeg or Chicago, and you get some of that snow and you have to dress up and wear a toque or a winter hat, as some people like to call them, to games. And it's, you miss it for sure.
Growing up in one of the hockey craziest country in the world, you play in a hockey crazed environment in Minnesota, the state of hockey as it calls himself, and then you come to Texas where it's probably football, and after that football. how did you deal with hockey's popularity in Texas?
It was different for sure, and Austin being such a big city, not a lot of people knew, but honestly, when we did play at home, our rink held about 5,000. And it was pretty close to selling out every night. They loved their hockey for whatever, like there was that certain, whether it was 5,000 of however many people live in Austin, Texas, that really enjoy the game. And so it was fun that way, but we did do a couple school visits and people were shocked that we skated on frozen water, basically. So.
Your way eventually leads you to Europe, but why didn't your AHL career continue? Why that move now in your career?
I honestly didn't have a lot of success my single year there, and it was maybe a little different than I had expected, but not that I didn't enjoy my time, but I think that I just needed a change, maybe get a little more opportunity over here as compared to back home. So that's kind of why I wanted to do it, and just with how different maybe the game is and the experience that you get over in Europe. Not a lot of people get to say that they get to travel to Europe and play a hockey game or the game that they love for this long. So
what was your first encounter with Doug Mason? What was he telling you? What was he expecting?
Yeah, he's very honest. He's an honest coach, and that's why I enjoy playing with or for him so much. He called me, I think the day before I signed, and just said that he watched me play a couple games in Texas and likes how hard I work and how involved I get into battles and stuff like that. And he thinks that I'd be able to have some success over here, maybe play a different role. But overall, he just basically said that. And then he told me where I'd fit in the lineup and what Graz is like as a city and how the league is. And so everything that he said was true and honest. And so from that point, when I got over here, I have the utmost respect for him.
Obviously, Canada, a country that kind of got through the first wave of COVID quite well. Quite contrary in the US, did the spread of the virus and everything that's going on in the world kind of make you hesitant, as in, shall I really do this, or didn't it play a part at all?
Everything happened so fast, and I was home for so long that I was excited when I got the call and that I had an offer on the table, and I didn't hear a lot about the COVID stuff over here at the time. And honestly, I think as to everybody else, maybe thought it wouldn't last quite this long or be this serious for this long. So no, I was just super excited. As soon as I got the call, I didn't really think about the COVID stuff. I knew that maybe the fans and things like that would be affected by it and we wouldn't get as many fans, obviously. But no, I was excited to have a job again.
As of right now, there are no fans at the rink. How does it feel to be on the ice and watch the empty stands?
It's different, but again, just so fortunate to be able to play. I know that there's a lot of hockey players out there right now that don't have jobs or that are still waiting to start up their leagues and stuff like that. So as much as you maybe want to look at it and be like, it's shitty that there aren't any fans, it's a blessing that we can still be able to play.
You've had a lot of downtime in lockdown, 2 weeks, obviously, at the apartment. What's your favorite way of killing time? It's not golf.
Yeah, it was golf early on. And then I want to see the country. I feel like I can golf all the time when I'm back home in the summer. It's not every day that you get over to Europe, and especially Austria with how nice of a country it is. So I've been doing a lot of driving around and just trying to do as much touring around the country that you can with how serious the COVID is.
What's impressed you so far and what's still on the bucket list?
Hallstatt was fun. Schockel Mountain, I think is how you describe that one, was pretty incredible as well. And then just all the little villages that I've kind of just drove around to check out, just trying to see as much as possible. But I do want to get to Croatia. I heard that even the winter markets and stuff like that were pretty sweet, but I know that that's kind of gotten canceled. But if I do come back here, I want to experience some Oktoberfest as well. But the Christmas markets and stuff like that is stuff that I still want to be able to see.
interesting that you mention if I do come back. What's the intention? And I know it's only November and there's a lot of hockey played this year, but if you were to decide on your own play for as long as possible in Europe, or might a step back in the American Hockey League system be a possibility as well?
No, obviously if I continue to play, I think it'll be over here. But again, you just like, I was saying that a little more modestly, maybe that I don't like, if Gratz will have me back, I'd be honored to be back. And then want to stick around the game for as long as possible. So
coming back to the sporty side and finishing, this conversation, when thinking about the guys that were missing today with Modera, with, Dodero, with Alagic, and you still won. What's the ceiling of this team?
I think that we all just show up every day and expect to win, but we know that also with that expectation, we have to work hard as well to get those wins. And I think it's a pretty tight team. I've enjoyed the camaraderie within the locker room, and the coaching staff does a good job. But I think that obviously with how many wins we've put together early on, I think that if we can continue to be consistent, then I think that we all expect that we could be one of the top two teams at the end of the season. So that's probably our goal, but I hope it is, and hopefully play as long as possible.
Leave it at that. Parker McKay, thank you very much for taking such extensive time.
Yes, thank you.
Der Leitspruch von Hockey O'Clock ist simpel. Von einem Hockeyfan für Hockeyfans. Darum, habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner? Jederzeit her damit. hockeyoclock101@gmail.com ist eure Anlaufstelle für all diese Dinge und noch viel mehr. hockeyoclock101@gmail.com. Und sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Überall dort, wo ihr Hockey O'Clock hört.
Hockey O'Clock Teil 3, heute natürlich auch wieder mit den Expertisen einer Puls 24 Eishockey-Expertin. Das ist Terry Hornig. Und Terry, erst einmal danke, dass du so früh am Montagmorgen Zeit nimmst.
Hallo Martin, freut mich hier zu sein.
Terry, wir hatten erst gestern das außerordentliche Vergnügen, das Puls 24 Live-Spiel, den Puls 24 Hockey Matchday zu begleiten. Es sah länger nach einem Sieg für die Linzer aus, aber Graz hat das Spiel dann spät gedreht. Was ist bei dir von diesem Spiel übrig geblieben? Was wird dir in Erinnerung bleiben?
Was mir am meisten aufgefallen ist, dass beide Mannschaften wirklich sehr gut gespielt haben. Also es war ein total spannendes Spiel, das über lange Zeiten relativ ausgeglichen war. Auch dann durch den Führungstreffer von Linz ist das Ganze noch einmal ein bisschen spannender geworden. Und es hat wirklich auf beiden Seiten viele Schüsse gegeben. Die Strafen waren auch ausgeglichen, die Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden. Was sehr spannend war, ist, dass es kein einziges Powerplay-Tor gegeben hat. Also, dass das Spiel wirklich im 5 gegen 5 entschieden wurde. Beide Teams haben eine defensiv gute Leistung gebracht. Und ich denke, die Grazer haben dann am Schluss gezeigt, dass sie mehr Routine haben und vor allem dieses Selbstvertrauen, dass sie knappe Spiele für sich entscheiden können, doch noch ein bisschen besser vorhanden ist. Aber auch bei den Linzern hat es sehr viele positive Sachen gegeben. Und was mich eben besonders gefreut hat, war, dass die Linzer endlich wieder zu ihrem Spiel zurückgefunden haben. Also, dass sie mehr Schüsse aufs Tor bekommen haben als in den vergangenen Spielen, dass sie dadurch mehr Chancen kreiert haben, dass sie defensiv kompakter gestanden sind. Und dass dieser Einsatz endlich wieder vorhanden war. Und ich glaube, wenn sie so weitermachen, können sie sehr viel Positives aus diesem Spiel mitnehmen und dann auch sehr viel Selbstvertrauen wieder bekommen.
Wenn man es trotzdem runterbricht, es sind 13 Partien von den Steinbach Black Wings 1992 absolviert worden und satte 10 sind verloren gegangen. Wie groß, glaubst du, ist die Krise in Linz?
Das ist natürlich, die Statistik spricht stark gegen die Linzer. Und ich denke, dass sich das vor allem im Selbstvertrauen und in dieser Motivation zu spielen widerspiegelt. Aber im gestrigen Spiel war wirklich sehr viel Positives dabei. Also das war schon der erste Schritt aus der Krise. Es war wirklich schade, dass es dann nicht zum Sieg gereicht hat, obwohl es lange so ausgeschaut hat. Aber genau solche Spiele sind es dann, wo man die positiven Aspekte rausnehmen muss, um wieder auf die Siegerstraße zurückzufinden.
Wie gut ist es, dass es einen Short Turnaround gibt, wenn man so will, dass die Black Wings, der Podcast wird am Dienstag rauskommen, schon am Dienstagabend wieder im Einsatz sind?
Ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, dass sie dann gleich dort weitermachen können, wo sie am Sonntag aufgehört haben. Nur ein bisschen mehr Chancen.
Böse Zungen würden jetzt sagen, mit verlieren, aber.
Nein, aber an ihr Spiel anknüpfen, so wie es am Sonntag war. Der einzige Unterschied wird sein, dass sie mehr Tore schießen müssen, also die Chancenauswertung noch verbessern und sonst eigentlich genauso spielen wie am Sonntag.
Alles klar, sind wir gespannt, wie sich das auch in Linz entwickeln wird. Wir haben dann schon in knapp 2 Wochen wieder die Chance beim Hockey-Match Day vielleicht gegen die Black Wings zu sehen, ob die Krise dann vielleicht auch ad acta gelegt werden kann. Die letzte Mannschaft, die gestern wieder in den Spielbetrieb eingegriffen hat, wenn man so will, ist Red Bull Salzburg. Und die sind direkt mit 4:1 abserviert worden. Und jetzt ist genau dasselbe auch den Spuser Vienna Capitals einen Tag vorher passiert. Die spielen nach der langen Pause erstmals wieder gegen den Grand Immer VSV. Und auch da geht das Spiel 4:1 verloren. Ist das beide Male auch vielleicht mit dem Ergebnis und auch in Kärnten Zufall oder steckt da mehr dahinter, nämlich fehlende Spielpraxis?
Sie haben beide eine sehr lange Pause gehabt. Also Salzburg war jetzt wirklich einen Monat nicht im Spielbetrieb dabei. Bei Salzburg waren auch ein paar Ausfälle. Also Raffel, Lamoureux, Huber, Wareka, das sind schon Ausfälle, die man erst einmal verkraften muss. Und die Wiener haben auch nach einer langen Pause wieder in die Saison starten müssen und haben diesen Start eigentlich verschlafen. Also die habe ich schon besser spielen gesehen und die werden definitiv in den nächsten Spielen noch einmal ein bisschen was drauflegen müssen, um wieder zu gewinnen. Bei Salzburg war das Spiel über lange Phasen sehr spannend. Also es hat auch Chancen auf beiden Seiten gegeben. Wenn man sich die Schüsse anschaut, mit 35:34 ist das Ganze sehr ausgeglichen. Und wenn man die Interviews liest und die Zusammenfassung, hat auch Jesper Eliasson Lamoureux im Tor sehr gut ersetzt. Der einzige Unterschied ist die Chancenauswertung. Also Salzburg hat keines der 5 Powerplays genutzt und hat allgemein im ganzen Spiel aus diesen 35 Schüssen nur ein Tor gemacht, was natürlich sehr wenig ist. Also sie sind kurz zusammengefasst an der Defensive des KC gescheitert, denke ich.
Sind sicherlich nicht die erste Mannschaft in dieser Saison, der das so gegangen ist. Mit Jesper Eliasson hast du schon einen spannenden Charakter angesprochen. Der ist nominell der Backup eines Vielspielers mit Jean-Philippe Lamoureux und das haben wir ein klein wenig zum Anlass genommen, nachdem ich großer Power-Ranking-Fetischist bin. Auch ein ganz klein wenig über die Torhüter zu sprechen, die man vielleicht nicht direkt im Fokus hat, wenn man über Mannschaften der Battle Home Eishockey League spricht. Ich habe dich gebeten, ein kleines Power-Ranking der Backups zu erstellen. Ich möchte aber mit dir ganz kurz mal allgemein drüber sprechen. Du warst in deiner Karriere oft Starter, aber dann natürlich auch Backup. Wie ging es dir damit, die Backup-Rolle annehmen zu müssen, wenn du gesagt bekommen hast, naja, du bist vielleicht nicht die Nummer 1, sondern mehr so die 1B oder die Nummer 2?
Ist immer eine schwierige Sache für jeden Torhüter. Ich glaube, wenn man jünger ist, geht man noch ein bisschen davon aus, dass man sich seine Rolle als Starter erst erarbeiten muss. Aber speziell, wenn man dann älter wird und eigentlich schon Starter war in unterschiedlichen Teams, ist es immer eine schwierige Situation, dann die Nummer 2 zu sein. Aber man muss einfach damit umgehen. Man muss sich damit abfinden, seine Rolle akzeptieren und sich trotzdem genauso vorbereiten wie der Einser-Goalie. Und wenn man die Einsätze bekommt, dann wirklich die Leistung auch abrufen.
Aber genau das ist ja die Krux. Wenn du als Backup dann während einem Spiel auf einmal rein musst, dann ist es ja mit brutalstem Kaltstart. Hattest du da irgendwelche Techniken, irgendwelche Methoden, um so schnell wie möglich auf Betriebstemperatur zu kommen?
Bei mir war das immer das Wichtigste, dass der Kopf bereit war zu spielen. Die Hände, die Beine, der Körper, die machen dann schon das, was notwendig ist. Diese Techniken übt man in jedem Training. Das Wichtigste ist, dass man mental vorbereitet ist. So war es auch bei mir. Also ich habe mich dann immer speziell vor dem Match konzentriert, habe meine Abläufe gehabt, habe immer die gleiche Musik gehört und habe mir vor dem Spiel immer ein paar Szenen vorgestellt. Also so klassische Szenen, die in jedem Spiel vorkommen. Schüsse von außen, Rebound-Situationen, Screen vor dem Tor, Odd-Man-Rushes, also so 2-auf-1, 3-auf-2 und solche Sachen. Und wenn man da im Kopf im Spiel drinnen ist und sich auch während dem Spiel nicht ablenken lässt, sondern halt einfach die Aktionen auf dem Eis beobachtet und konzentriert bleibt, obwohl man nur auf der Bank sitzt, ist das schon ein wichtiger Vorteil, falls man dann zum Einsatz kommt, dass man sofort bereit ist.
Jetzt hast du mich als Musikfan natürlich neugierig gemacht. Welche Musik hat Terry Hornig zur Vorbereitung auf Spiele immer und immer wieder gehört? Magst du ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern?
Also es hat überhaupt kein spezielles Lied gegeben. Es waren unterschiedliche Lieder. Wichtig war immer, dass das irgendwas ist, was mir in der Situation sehr gut gefallen hat. Und ich habe das dann auf mein Motivationslevel angepasst. Also es hat Spiele gegeben, da bin ich in die Halle gekommen, war müde, demotiviert und wollte eigentlich gar nicht spielen. Dann war das irgendwas Schnelleres, also was wirklich pusht. Und dann hat es Spiele gegeben, zum Beispiel vor Weltmeisterschaften, wo ich total nervös war. Und da wäre dieses Lied dann kontraproduktiv gewesen. Da war es dann wirklich was Langsameres, dass ich runterkomme und meine Konzentration finde. Also es ist da ganz viel darum gegangen, dass man sich selbst einschätzt. Wo bin ich jetzt? Was brauche ich jetzt? Und wie kann ich mich auf dieses Game-Level bringen?
Und damit ich so gerne und natürlich auch die anderen Puls24-Experten Power-Rankings erstellen lasse, ist dir hoffentlich klar, dass du beim nächsten Mal ein Power-Ranking mit den Top 5 Motivationssongs erstellen musst.
Ich werde mich bemühen.
Bleiben wir beim aktuellen Ranking, die Backups. Wir haben versucht, so ein klein wenig eine Definition zu finden. Einerseits die Goalies, die deutlich weniger Spiele haben als die nominelle Nummer 1 und dann aber vielleicht auch die Goalies, wo klarerweise ein Import-Goalie geholt worden ist, der auch Starter sein soll. Und das war so ein wenig die Backup-Definition. Du hast sie von 1 bis 5 gereiht. Wir gehen das Ranking aber gestürzt an von 5 bis 1. Wer hat es denn auf Rang 5 deines Backup-Rankings geschafft? Sprich, wer ist der fünftbeste Backup?
Also ich habe insgesamt 5 Torhüter ausgesucht. So richtig Platz 5 bis 1 könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also es sind 3 ältere Torhüter geworden, die schon um die 30 sind und 2 jüngere. Und wenn man es jetzt so nach dem Ranking einteilen müsste, dann wäre René Svette für mich auf Platz 5. Also der Torhüter von Innsbruck mit 32 Jahren. Er hat allerdings in sehr vielen Spielen schon einen Einsatz gehabt, nämlich in 8 Spielen.
Was zeichnet ihn für dich aus? Was macht ihn zu einem und möglicherweise wird der Tom McCollum auch noch öfter aus dem Tor raushalten? Das weiß man bei der Goalie-Rotation in Innsbruck nicht so ganz genau. Aber was zeichnet ihn deiner Meinung nach und so viel sei vorweggenommen, er ist der älteste Goalie in diesem Ranking denn aus?
Ich glaube, dass er vor allem auch durch sein Alter die Ruhe einfach in sich hat. Also es ist egal, ob er eingewechselt wird, ob er von Anfang an spielt. Er wirkt immer extrem ruhig und er wirkt auch so, als könnte ihn überhaupt nichts aus der Fassung bringen. Also es ist bei ihm ganz egal, was passiert im Spielverlauf, ob er ein blödes Tor bekommt, ob er einen Big Save hat. Er spielt einfach sein Spiel und das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
René Svette hat 2012, 2013 diese Fabel-Playoffs mit dem KAC gespielt, wo er über weite Strecken unüberwindbar war. Wenn man sowas einmal geschafft hat, hat man das dann auch wieder drinnen? Kann man sowas dann wieder abrufen?
Er hat bewiesen, dass es kann, aber es beginnt jede Saison dann wieder bei Null und man muss jede Saison sich wieder gut vorbereiten. Und eigentlich beginnt es jede Saison neu, dass man dann wieder seine Leistung abrufen kann. Es ist aber schon so, dass wenn man das einmal geschafft hat, die Leute darauf vertrauen und man hat dann von den Fans, von den Trainern, von den Mitspielern einfach diese Sicherheit, dass sie einem vertrauen.
Jetzt freut es mich persönlich, dass mit nicht nur René Svette ein Vorarlberger auf deiner Liste ist, sondern mit einem zweiten insgesamt auch die Mehrheit der Torleute, der Backups Vorarlberger Wurzeln haben. Wer hat es denn noch auf deine Liste geschafft aus Vorarlberg?
Aus Vorarlberg, also nehmen wir mal an, ich soll jetzt den Torhüter nennen, der bei Dornbirn spielt.
Nein, Dave Madlena natürlich.
Noch ein Vorarlberger, ja. Ja, also David Madlena, derzeit eben nicht in Vorarlberg, sondern beim KAC, hat es auch auf meine Liste geschafft, weil er diese Saison auch schon verletzt war und dann sehr schnell zu seinem Spiel zurückgefunden hat. Auch er ist ein Torhüter, der schon einen Namen hat. ist auch nicht mehr ganz der Jüngste mit 28 Jahren, aber schon noch in einem sehr guten Alter. Und das Team vertraut ihm zu 100%. Also man kann ihn auch in jeder Situation einsetzen.
Jetzt ist natürlich das Problem, er hat mit Sebastian Dahm einen Torwart vor sich, der exzellent spielt, auch gestern wieder Save Percentage jenseits der 95%, Goal Against Average von logischerweise nur einem Tor. Du bist verletzt und eigentlich würdest du ja, um in sowas wie einen Rhythmus zu kommen, wieder Spiele brauchen. Wie war das vielleicht auch in deiner Karriere nach Verletzungen, so es die denn gegeben hat? Wie lange hast du gebraucht, um wirklich für dich zu fühlen, okay, ich bin jetzt wieder auf dem Niveau, auf dem ich sein möchte?
Das war immer relativ schwierig, weil im Training kommt man nicht zu diesem Gefühl, dass man wieder auf dem Niveau ist, wo man gut spielen kann, weil Training und Match halt wieder ein Unterschied ist. Also es braucht dann wirklich die Einsätze direkt im Spiel und auch die guten Einsätze, wo man wirklich seine Leistung abrufen kann, dass man dieses Vertrauen bekommt und weiß, okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Und das ist natürlich, wenn man Darm vor sich hat, relativ schwierig, weil der gut spielt und auch viel spielt. Also definitiv keine leichte Situation für David Madlener.
Naja, sehr undankbar, definitiv. Wir bleiben in Vorarlberg, allerdings ist ein Salzburger, der bei einem Vorarlberger Team dein Ranking beehren darf. Wen hast du da ausgewählt?
Thomas Hönekel, also sozusagen ein Vorarlberger diese Saison. Was bei ihm hervorspringt, ist die Save Percentage von 93,9. Also das ist wirklich ein sehr guter Wert, vor allem für einen Backup. Und er war über seine ganze Karriere immer wieder Backup. Und hat aber über die Jahre jedes Mal bewiesen, dass er mit vollem Einsatz dabei ist. Und wenn er dann seine Einsätze bekommt, wirklich mit 100% seine Leistung abruft und sich wirklich reinhaut.
Bei Thomas Hönekel, auch er so gesehen Championship-winning Goaltender, damals mit Red Bull Salzburg in der legendären Serie gegen den KAC 2011, wird immer wieder in Erinnerung bleiben, wie er sich in Spiel 6 dieser Serie ohne Helm, nachdem er den verloren hatte, trotzdem noch in die Schüsse geworfen hat. Ist dir in deiner Karriere auch mal so eine Wahnsinnssituation untergekommen, dass du irgendwie so im Tunnel warst, dass du in einer Situation was gemacht hast, was du nicht hättest machen sollen?
Also den Helm habe ich Gott sei Dank nie verloren, aber es sind immer wieder Situationen, wo man dann mit dem Rücken zum Schuss steht oder sonst irgendwas. Und man ist dann so im Spiel drinnen, dass man einfach versucht, die Scheibe zu stoppen, ganz egal, was sonst passiert. Also man denkt auch nicht über Verletzungen nach. Das darf man auch gar nicht, sonst funktioniert das nicht. Und Thomas Hönekel natürlich in der Situation auch wieder bewiesen, dass er sich zu 100% reinhaut und wirklich für seine Mannschaft kämpft.
Wenn es bei den 93% Save Percentage so ganz nebenbei bleiben würde, wäre das ein absoluter Karrierebestwert, vielleicht dann auch ein ganz klein wenig die Handschrift des Defensivsystems eines Kai Suikkonen. Die letzten beiden Spots in deinem Backup-Ranking gehen an die jüngsten oder mit die jüngsten Goalies der Liga und das könnte auch so ein Zeichen sein, dass da ein Generationswechsel uns dann langsam bevorsteht von den arrivierten Österreichern zu neuen, jungen, hungrigen. Wer sind denn die beiden, die es geschafft haben?
Also ich habe für dieses Ranking Felix Nussbacher von den Graz 99ers ausgewählt und Sebastian Vranešić von den Vienna Capitals. Sind für mich beide sehr talentierte Torhüter, die viel Potenzial haben und auch beide mit einer Save Percentage über 90% in der Liga. Mit dem Alter ist das schon ein sehr positiver Wert.
Spannend zum Beispiel auch, dass es Ali Schmidt gar nicht auf die Liste geschafft hat. Das spricht prinzipiell für die hohe Qualität in diesem Ranking auf dieser Liste. Ich möchte noch ganz kurz bei Felix Nussbacher bleiben, der in seinem ersten Start von Beginn weg dann gleich auch ein Shutout noch dazu in Klagenfurt produziert hat. Wie bitter ist es dann, dass man mit Olivier Rodrigue einen de facto gleichaltrigen, aber eben auch veritablen Difference-Maker vor die Nase gesetzt bekommt?
Ich glaube, dass das jetzt für den Felix Nussbacher gar keine so schlechte Sache ist. Er ist mit seinen 20 Jahren und er ist im ersten Jahr in dieser Liga, wo er wirklich spielt. Ist das schon noch sehr früh. Also man braucht den da jetzt auch nicht überfordern. Ich denke, dass es eine gute Sache ist, dass Olivier Rodrigue jetzt in der Mannschaft dabei ist und sie haben ein sehr gutes Goalie-Duo, wo wirklich beide spielen können. Und es nimmt Felix Nussbacher auch ein bisschen den Druck von den Schultern, dass er da mit Rodrigue einen Torhüter hat, der ihm eben diesen Druck wegnehmen kann und von dem er sich auch technisch sehr viel abschauen kann. Also wenn die beiden gut zusammenarbeiten, ist das sicher für beide ein Gewinn.
Es war vor ein paar Wochen Roger Bader bei Hockey O'Clock zu Gast, der sich sehr lange keinen Namen entlocken hat lassen von Spielern, die ihm aufgefallen sind oder gefallen, bis er sich dann ganz am Ende ein bisschen verplappert hat und gesagt hat, Sebastian Vranešec ist ihm sehr, sehr positiv aufgefallen. Dementsprechend eher nicht nur am Radar des Teamchefs, sondern auch bei dir. Was macht ihn in so jungen Jahren, und er ist erst 18, so gut?
Es ist eben genau das, dass er mit seinen 18 Jahren in allen vier Spielen, in denen er zum Einsatz gekommen ist, wirklich seine Leistung abrufen konnte. Also er hat jetzt 90,8% Safe Percentage, was ein sehr guter Wert ist. Und was bei ihm so auffällt, ist, dass er technisch extrem gut ausgebildet ist. Er kann das Spiel lesen, er ist athletisch, er hat Selbstvertrauen. Und wenn er im Tor steht, dann wirkt er nicht, als wäre er 18, sondern er wirkt, als wäre er einer von den Großen, die im Tor stehen und was ausstrahlen, eben, dass sie Schüsse stoppen können. Die Mannschaft vertraut ihm und er ist auch mental sehr stark für sein Alter. Also er bereitet sich wirklich super vor. Er ist der Erste, der in die Halle kommt. Er ist der Letzte, der wieder geht. Also er investiert sehr viel Zeit und es ist ihm auch wichtig, dass er sich weiterentwickelt, dass er immer besser wird. Und das merkt man auch an seinem Spiel.
Du wirst mich für die Frage hassen, weil es Kaffeesud lesen auf allerhöchstem Niveau ist. Aber wenn du heute Geld wetten müsstest, wer von den beiden, Nussbacher oder Vranešec, wird zuerst von der Nummer 1b zur Nummer 1a befördert?
Schwer zu sagen, aber wenn man sich jetzt die derzeitigen Teams anschaut, würde ich eher auf Sebastian Vranešec tippen, einfach weil seine Nummer 1, Bernhard Starkbaum, schon eine Spur älter ist als Olivier Rodrigue.
Alles klar. Werden wir sehen, wie sich das dann auch in der Betterdome Eishockey League entwickelt. Abseits der Liga-Action hat es vergangene Woche leider sehr, sehr negative Nachrichten gegeben, was das Nationalteam Eishockey betrifft. Das betrifft Österreich in der Division 1A der Männer, und auch bei den Frauen hat es Absagen gehagelt, was die anstehende WM in Frankreich betroffen hätte. Wie ist die Stimmung beim Frauen-Eishockey-Nationalteam nach dieser erneuten Turnierabsage?
Es ist schon sehr enttäuschend. Also es ist vor allem im Damen-Eishockey so, dass es in Österreich keine Profiliga gibt und dass man sich dann auf diese Nationalteam-Zusammenkünfte besonders freut, weil man da eben sein Land vertreten kann und das Ganze professionell abläuft. Also man nimmt sich Urlaub, um bei solchen Events dabei zu sein, und es ist halt immer das Saison-Highlight. Und auch für die Nachwuchsspielerinnen ist es natürlich sehr enttäuschend. Das unterscheidet sich dann weniger von den Burschen-Nationalteams, weil da verschiedene Spieler und Spielerinnen aus den Altersklassen rausfallen und dann eben nicht mehr an einer U18-Weltmeisterschaft oder U20-Weltmeisterschaft bei den Herren dieses Jahr schon noch teilnehmen können. Aber man fällt aus diesen Altersklassen raus und die Zeit ist dann einfach vorbei. Also man kann dann nicht mehr Nachwuchsweltmeisterschaften spielen und muss sich erst einmal im A-Team behaupten. Und da ist natürlich diese Unsicherheit dabei, ob man es dort wirklich in den Kader schafft oder ob das dann quasi die letzte WM gewesen wäre, die dann abgesagt wurde.
Das war die letzte Zusammenkunft des Frauen-Eishockey-Nationalteams im Februar. Niemand weiß so wirklich, wann überhaupt die nächste sein wird. Wie war das auch bei dir? Wann hattest du das Gefühl, nach wie vielen Sessions, Camps, Spielen, dass das, was im Nationalteam gemacht wird, funktioniert? Wie viel Zeit braucht es da wirklich?
Als Torhüter braucht es natürlich nicht so viel Zeit, weil das Zusammenspiel mit den Mitspielern nicht so wichtig ist, wie wenn man auf dem Feld spielt. Im Damen-Nationalteam ist es so, dass seit Jahren sehr viele Spielerinnen immer die gleichen sind, die im Kader sind. Da funktioniert das Zusammenspiel relativ schnell. Also da braucht es nicht so viel Vorbereitungszeit. Andererseits sind es die Mädels auch gewohnt, dass sie eben keine 5 Wochen Vorbereitung haben, weil sie alle studieren oder berufstätig sind. Also dieses, man kommt zusammen, man kennt sich und das Zusammenspiel funktioniert relativ schnell. Wenn man jetzt allerdings seit 1,5 Jahren nicht mehr gemeinsam auf dem Eis gestanden ist und sich nur in der Liga als Gegner gesehen hat, kann es schon sein, dass dieses Einspielen und aufeinander abstimmen doch wieder eine Spur länger dauert.
Jetzt obliegt es natürlich nicht uns, da Ratschläge zu erteilen, aber wäre es deiner Sicht der Dinge nach klug, trotzdem versuchen, die Frauen, ob das jetzt im Februar ist oder dann im Frühjahr, einmal zusammenzuziehen, damit dann nicht auf einmal 2 Jahre zwischen Zusammenkünften liegen?
Ich denke, dass das auf jeden Fall passieren wird. Also der Verband macht da wirklich gute Arbeit und schaut, was in der aktuellen Situation möglich ist. Und es ist auch geplant, dass die Damen dann noch Zusammenkünfte haben, wenn es eben von der Regierung erlaubt wird und wenn es Sinn macht.
Alles klar, dann bleiben wir auch mit dir in jedem Fall dran, was sich im Frauen-Eishockey auch auf internationaler Ebene tut. Die Realität für uns alle heißt weiterhin Battle Home Eishockey League. Da geht es dann am Sonntag schon weiter mit dem nächsten Hockey Matchday. Ganz spannende Partie, die uns erwartet zwischen dem KAC und den Spuso Vienna Capitals. Was erwartest du dir von dieser Partie?
Ich glaube, dass das ein sehr, sehr spannendes Spiel wird. Also es sind beide Mannschaften im Moment in einer Top-Form. Sie spielen beide sehr gut. Bei den Vienna Capitals streichen wir jetzt einmal das letzte Spiel. Die haben schon bewiesen davor, dass sie sehr gut spielen können. Und ich denke, es wird spannend, weil der KAC speziell defensiv sehr gut arbeitet und die Vienna Capitals sehr viel Scoring-Power haben, also offensiv top sind. Und diese gegeneinander spielen, diese Gegenüberstellung, finde ich dann sehr spannend.
Und vor allem kann ich mir vorstellen, dass du das Match auch mit durchaus erhöhtem Interesse verfolgst. Am 7. Dezember, so viel schon mal vorweggenommen, gibt es nämlich das Rückspiel Wien gegen Klagenfurt und dort als Expertin im Einsatz, richtig, Terry Hornig.
Ich freue mich schon drauf.
Wunderbar. Vielen lieben Dank, dass du so lange wieder mal für den Podcast Zeit genommen hast. Immer ein Vergnügen, deinen Expertisen zu lauschen.
Danke dir.
Das war Folge 18 von Hockey O'Clock. Das war Terry Hornig und Hockey O'Clock mit Martin Pfanner gibt es natürlich auch kommende Woche. Dort dann mit dem großen Karriererückblick Teil 1 mit Patrick Harand. Hockey O'Clock mit Martin Pfander wurde präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Ice Hockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.